Ich finde es toll, dass ihr euch alle eingewählt habt. Ich begrüße euch zur 86. Sitzung des IFS-Fachausschusses. Ein Thema haben wir nur zum wiederholten Male, den Comment Letter to General Presentation und Disclosure. Und ich übergebe sofort an Frau Kahnitz.
Vielen Dank. Die Sitzungsunterlage, die wir haben, ist unverändert zur 85. IFS-Fachausschusssitzung. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt dort einsteigen, wo wir letztes Mal in der Diskussion stehen geblieben waren. Und das wäre jetzt die Frage 13 auf der Seite 29 im Comment Letter. Frage 13 ist die Frage zur Kapitalerhöhung. Und die Antwort zu der Frage ist im Prinzip den vorgeschlagenen neuen Starting Point der Kapitalflussrechnung. Und hier stimmen wir kurz und knapp zu. Sowohl dem Vorschlag als auch der Begründung des Vorschlages, weil der neue Ausgangspunkt, der neue Startpunkt der Operating Profit or Loss den Vorteil mit sich bringt, dass weniger Überleitungs-Items in Folge in der Kapitalflussrechnung darzustellen sind, um auf den Cashflow aus operativer Tätigkeit überzuleiten. Frage, haben Sie dazu Anmerkungen?
Also nicht zu der Aussage selber, aber was man machen könnte, wäre da eine Parallele zu unserer Antwort vorne Richtung Operating Profit zu ziehen, dass man da einen Bezug herstellt. Und vorne, ich glaube, das ist so Bereich Seite 6 ungefähr, machen wir den Gleichlauf von Cashflow Statement und P&L an, auch mit den verschiedenen Kategorien. Da geht es auch ein bisschen darum, wie die Dinge dann benannt werden. Und ich glaube, hier könnte man eine ganz, ganz schöne Klammer ziehen, dass die Dinge hier auch zumindest kurz aufscheinen.
Ich bin bei Herrn Söhngenberg. Das ist auch exakt mein Comment an der Stelle, dass wir da diese Konsistenz mit haben und natürlich auch wohl wissen, dass es eben nicht aufeinander abgestimmt ist. Aber Starting Point, Ilka, bin ich fein, so wie es auch geschrieben ist.
Bei dem Punkt der Konsistenz, den greifen wir noch eine Seite später auf. Das ist der dritte Teilabschnitt zur Kapitalflussrechnung, wo wir insgesamt anregen, IS7 anlässlich dieses Idees oder der Vorschläge jetzt grundsätzlich nochmal auf den Kopf zu stellen und zu überprüfen, ob die neue Struktur der G&V nicht eigentlich auch Implikationen für die Kapitalflussrechnung vor dem Hintergrund der Konsistenz mit sich bringen sollte.
Ja, absolut richtig. Das ist da allerdings dann im letzten Teil, würde man sagen, da muss man schon sehr genau lesen, dass man das dahinter vermutet, was wir vorne geschrieben haben. Vorne ist es ja sehr detailliert und ich weiß nicht, ob da Querverweise Sinn machen, aber dass man die Dinge nochmal aufgreift. Okay. Jetzt zu Beginn der Antwort oder an dieser Stelle macht, also ich glaube, wenn es vorne um den Starting Point geht, Operating Profit, dann kommt ja sofort die Frage, ist es jetzt wieder so ein Residuum oder ist es positiv definiert und so, und wie wird es benamst und so weiter, dass man da einfach, also ich würde da jetzt nicht noch sehr, sehr viel Text ergänzen, aber dass man dort die Referenz noch macht.
Okay, mache ich.
Dann können wir, glaube ich, weiter zur nächsten Rubrik.
Zweite Teilantwort bezieht sich auf den Ausgleich von Cashflows aus Zinsen und Dividenden, sowohl gezahlten Zinsen als auch erhaltenen Zinsen und Dividenden. Hier stimmen wir den Vorschlägen zu, sowohl was die Unternehmen aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor betrifft. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass es eine Änderung für die meisten Unternehmen darstellen wird. Und wir bitten um Klarstellung, wie der Ausweis zu erfolgen hat bei Unternehmen mit besonderen Geschäftsmodellen, wie das Wahlrecht zu lesen ist. Nämlich der Idee schlägt vor, dass der Ausweis in a single category erfolgt und hier regen wir an, klarzustellen, ob sich das auf sämtliche oder nur auf die Zinsen und Dividenden aus dem jeweiligen Geschäftsmodell bezieht oder beziehen soll. Und darüber hinaus verweisen wir nochmals darauf, dass es Abgrenzungsschwierigkeiten in Bezug auf die Identifikation, ob man sich in einem besonderen Geschäftsmodell bewegt oder nicht, bestehen oder bestehen können, ergeben werden. Haben Sie zu diesem Abschnitt Fragen, Anmerkungen, Änderungswünsche?
Egal, damit bin ich fein.
Dito.
Ja.
Ebenso. Ja. Dann ist das kurz und herzlos. Ja, du wolltest noch was sagen. Jens? Nein?
Nein, nein, ich wollte nur sagen, dass ich zustimme.
Achso, alles klar.
Habe ich mit dem Dito versucht auszudrücken.
Alles, das war auch schnell, das habe ich dann gar nicht mehr hingekriegt.
Ja, ab und zu bin ich auch schnell.
Für mich passt das auch.
Gut, dann haben wir zusammen und alles einverstanden damit, so wie es aussieht. Dann können wir direkt zum nächsten Block gehen.
Der letzte Abschnitt ist, ich könnte mal runterscrollen. Der letzte Abschnitt bezieht sich auf die Empfehlung, insgesamt IS-7 einem Review mal zu unterziehen, weil wir feststellen, dass an IS-7 nur begrenzte Änderungen vorgeschlagen werden und der ISB hier die Chance verpasst hat, IS-7 grundsätzlich zu überarbeiten und regen an, gerade vor dem Hintergrund der neuen Strukturen der G&V, auch die Punkte, die man jetzt für die G&V geregelt hat, sollte man sich einmal für die Kapitalflussrechnung anschauen, wie zum Beispiel den Ausweis von Cashflows aus Derivaten. Und wir schlagen daher einen umfassenden Review an IS-7 als eigenständiges Projekt vor.
Also ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, ich denke, spätestens hier kann man nochmal diese Parallelität zu P&L etwas stärker akzentuieren. Ich würde auch die beiden Blöcke inhaltlich ein bisschen umdrehen. Ich würde erst mit dem allgemeinen Thema anfangen, Abstimmung mit P&L. Ja, vielleicht diese Details, Hedging und Derivate dann nachschieben. Also einmal ganz allgemeine Kritik und dann aber auch noch im Detail. Das als Beispiele finde ich sehr schön und dann eben ganz klarer Aufruf, guckt euch das Ding nochmal vernünftig an in dem Kontext.
Ich würde mich dem anschließen. Ich denke, das ist ja in line mit dem, was EFRAG fordert, wenn ich es richtig gesehen habe. Die haben ja eine ähnliche Stoßrichtung, wo wir meines Erachtens nur vorsichtig sein müssen, aber ich sehe es aktuell nicht unbedingt. Wir schreiben ja ganz vorne, dass wir eigentlich dieses Kohärenzprinzip, wie es in dem ursprünglichen Financial Statements Presentations Projekt mal vor einigen Jahren vorhergesehen war, zwischen Bilanz, P&L und Cashflow gerade nicht gut finden. Hier fordern wir jetzt sozusagen dennoch eine Kohärenz zwischen Cashflow-Statement und P&L, was ich okay finde. Wir müssen nur vorne dann vielleicht noch aufpassen, dass wir nicht da in Widersprüche geraten. Genau. Aber ich finde es soweit in Ordnung.
Ich hatte so eine ähnliche Anmerkung wie du, Stefan. Ich habe gesagt, ich glaube, man braucht ein bisschen so einen Aufweicher, dass man nicht an jeder Stelle irgendwie sagt, so ein bisschen Kohärenz wäre nicht schlecht. Und vorne sagen wir also, Kohärenz finde ich eigentlich gar nicht so toll. Ich glaube, hier zwischen Cashflow-Statement und G&V ist eine Kohärenz eher wünschenswerter und vielleicht auch leichter erreichbar. Vielleicht kann man dann irgendwie noch so einen Aufweicher reinmachen. Ja, das will ich sagen, ihr sollt jetzt hier einen umfassenden Antritt machen, die Kohärenz sicherzustellen, sondern man hätte weitere Möglichkeiten gehabt, die Aussagekraft der Kapitalflussrechnung zu erhöhen. Ja, wie gesehen, das ist ja immer im Bankenbereich, ja, wo man sagt, die Kapitalflussrechnung ist mal gerade aussagelos.
Das kann von mir aus auch so bleiben.
Das ist mir schon klar, Christoph. Nein, eben, aber ich wollte ja auch aufrufen, dass man jetzt nicht wirklich hier mit flammendem Schwert die Kohärenz aufbeschwört, und zwar auch noch industrieübergreifend. Deswegen, vielleicht müssen wir noch so einen Aufweicher haben, dass man vielleicht die Gelegenheit hätte nutzen können, zumindest da, wo es einfach zu erreichen wäre, weitere Kohärenz herzustellen. Also vielleicht würde auch am Anfang so ein einleitender Satz, um eben auch den Widerspruch dass wir sagen, bitte macht kein vollumfängliches Projekt daraus, das ist schon mal gescheitert.
Was man aber vielleicht machen könnte, wäre, dass man die Kohärenz anders motiviert und sagt, eine Kohärenz herzustellen zwischen den Darstellungen, die Stromgrößen beinhalten. Denn das Problem entsteht ja eigentlich erst durch die Verknüpfung mit der Bilanz.
Genau, also deswegen so, ich sage ja, es ist einfacher, G&V und Kapitalflussrechnung kohärent herzubekommen, als dann die Bestandsgrößen auf die Flussgrößen. Ne?
Genau. Also das so finde ich es auch gut, wenn wir das so motivieren. Ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, ob wir hier vielleicht ein bisschen zu sehr mit der großen Keule um die Ecke kommen und sagen, jetzt wird es mal allerhöchste Zeit, dass es ein Projekt zu IA7 gibt. Ich habe vor allen Dingen die Frage gestellt, ist das das wichtigste Problem, was Bilanzierer im Moment haben? Also, dass etwas getan werden sollte, glaube ich, ist absolut richtig. Und dass wir die Kohärenz an der Stelle zur GmbH anschauen, das finde ich auch absolut richtig. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig, wenn ich mir so überlege, welche Vorschläge das DSG in den letzten Jahren immer wieder mal gemacht hat, was denn alles mal einem Review unterzogen werden sollte, was aber eigentlich nicht auf dem Radar des IASB ist. Also PIL zu EFRIS 10 bis 12 ist ja etwas, was angegangen wird. Aber die Alten beispielsweise auch gesagt, es wäre allerhöchste Eisenbahn, mal einen PIL zu EFRIS 5 zu machen. Wenn ich das überlege, was würde ich höher gewichten, den PIL zu EFRIS 5 oder den PIL zu IAS 7, dann glaube ich, würde ich eher sagen, bei EFRIS 5 scheint mir mehr überarbeitet als jetzt am Ausweis und bei den Angaben von IAS 7 rumzufummeln. Also insofern stelle ich einfach mal zur Diskussion, wenn wir im letzten Absatz das sehen, with the objective of having a comprehensive review of IAS 7, ob das gegebenenfalls ein bisschen übers Ziel hinausschießt.
Ja, müssen wir da nicht einfach sagen, dieses, ich nenne es mal low-hanging fruit, was da vielleicht rumhängt, ja, anstatt zu sagen, wir machen jetzt ein großes, separates Projekt, sondern als Teil dieses Projektes eventuell noch weitere Aspekte anzugehen, die mit relativ wenig Aufwand und auch relativ wenig Auswirkungen im Zweifel oder zumindest zu besseren Ergebnissen führen, aber dann vielleicht nicht den Vorschlag zu machen, hier ein großes Projekt aufzuhängen. Denn das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn wir das fordern, wenn wir sagen, wir wollen eigene Projekte, im Zweifel kriegen wir eins. Ja,
ja, oder ich meine, wir müssen uns halt klar sagen, oder eben nicht. Das Ding, wenn wir das jetzt fordern würden, mag das vielleicht nachher in eine Agenda-Konsultation reingehen und dann wird es spätestens dann wahrscheinlich gekillt. Aber die Frage, die ich mir halt tatsächlich stelle, ist, gibt es so viele Punkte, die bei der Abschlussrechnung heute so daneben sind, dass die User total irgendwo misled werden? Und das ist bislang eigentlich so nicht unbedingt untergekommen. Ja, es gibt Sachverhalte, die DPR hat ja auch immer wieder irgendwelche Klassiker, die sie da aufbringt. Aber die Frage nochmal in Relation, insbesondere zu Bilanz- und Bewertungsthemen, scheint mir das nicht das Drängendste zu sein.
Einfach Vorschlag an. Also ich habe da so eine Nischenstellung jetzt aus Banksicht, würde ich das ganze, den ganzen Block streichen, ehrlich gesagt, weil ich minimalinvasive Eingriffe, wenn sie sich nicht vermeiden lassen, finde ich okay, aber eigentlich will ich nicht, dass da weiter an der Kapitalflussrechnung gerüttelt wird. Sonst fällt irgendeinem was Blödes ein und wir haben uns mit der jetzigen Erstellung so ganz gut arrangiert. Aber ich verstehe schon, dass ich hier eine Nischenposition habe, deshalb halte ich mich etwas zurück mit dieser Forderung. Ja.
Kommst du mit?
Und ich bin natürlich in der Nische gleich nebenan, also ein bisschen ähnlich. Also konzeptionell ist es sicherlich überzeugend, was zu fordern. Aber ich würde jetzt auch sagen, in der Versicherungsindustrie besteht nicht der große Bedarf in der Hinsicht.
Man kann es auch relativ schlank auf die Art und Weise lösen, dass man das Separate Project streicht und das Comprehensive vor dem Review. Denn das wirkliche Thema, was wir doch haben, ist, dass wir sagen, versucht doch bitte zumindest die großen Kategorien Operating, Investing, Financing vergleichbar zu gestalten für die GmbH und die Kapitalflussrechnung. Das ist doch unser wirkliches Thema. Und bevor wir jetzt hier in eine Situation hineinkommen, dass jemand auf die Idee kommt, dass wirklich nur noch direkt abgeleitet werden darf, nicht mehr irgendwie so australische, kann eine ganze Menge an Kollateralschäden dabei liegen. Unabhängig davon, sowohl der Fünfer, wenn du zu Recht ansprichst, als auch der Siebener haben ihre deutlichen Schwächen. Der Fünfer sicherlich mehr. Jeder geht damit irgendwie um. Ich denke, dass die Kapitalflussrechnung noch nicht richtig aufgesetzt ist, aber ich bin auch der Meinung, lass uns irgendwo das ein bisschen downtonen und auf das konzentrieren. Hans-Jürgen hat das vorhin ja auch gesagt. Was uns wichtig erscheint, dass wir wirklich sagen, versucht diese Einheitlichkeit der groben Begriffe hinzubekommen, weil es sonst wirklich verwirrend ist, wenn es auf der GmbH und auf der Kapitalflussrechnung unterschiedlich definiert ist.
Dafür finde ich einen sehr guten Vorschlag, da so ein bisschen die Brisanz rauszunehmen aus diesem letzten Absatz oder letzten Satz. Ich denke, die Musik spielt vor allen Dingen weiter vorne. wo wir ja auch nicht dieses Alignment stark fordern, sondern sagen, wenn ihr dasselbe meint, dann macht das auch wirklich gleich. Und wenn nicht, dann benennt es bitte auch anders. Ne?
Scheinbar Konsens zu haben. Frau Karnitz, sind Sie happy damit? Ja, danke. Gut.
Frage 14, Sonstiges. Da haben wir zunächst einmal untergebracht die Antwort auf den Vorschlag, den Goodwill als separates Line-Item in der Bilanz verpflichtend auszuweisen. Dem haben wir zugestimmt und auch der Begründung des ISB zugestimmt. Nämlich der, dass der Goodwill in seinen Eigenschaften und so unterschiedlich sei von sonstigen immateriellen Vermögenswerten, dass ein separater Ausweis Sinn ergibt.
Ich würde sagen, es ist straightforward und glaube, kann man so lassen.
Es ändert auch die Praxis nicht großartig, denn die meisten, die davon signifikant betroffen sind, haben sie eh schon separat ausgewiesen. Also kann man machen, wie gesagt, also im Wesentlichen keine materiellen Auswirkungen. Oh, das ist doppelt gemoppelt, wesentlich materiell.
Ist auch in Deutsch.
Ja, ja.
Also inhaltlich der Core, ich habe mich gefragt, wo es hingehört, ob es uns dieses Projekt gehört oder an dieses IR36-Disclosure-Projekt, also oder IR36-Überarbeitungsprojekt, wo ja auch eine Reihe von Disclosure drin sind. Aber ich denke, jetzt von der großen groben Linie ist es hier vernünftig aufgehängt. Vielleicht kann man auf die Parallelität kurz hinweisen, aber da wird man
Vielleicht kann man eine Parallelität herziehen oder herstellen, Hans-Jürgen, nämlich die, dass wir zwar für diesen Vorschlag sind, Goodwill separat unter den Intangibles auszuweisen, aber gegen den Parallelvorschlag sind, den Goodwill nochmal explizit vom Eigenkapital offen abzusetzen. Ja, denn das ist der Disclosure-Vorschlag, der, glaube ich,
und zwar entweder im Disclosure, muss man vorsichtig sein, denn ich glaube, die präferierte Lösung des ISB ist, irgendwie als Abzugsposten in der Bilanz direkt zu machen und eben nicht irgendwie als sonst was. Und da, glaube ich, sprechen sich ja auch die meisten, zumindest mal EFRAG dagegen aus, weil man auch irgendwie damit den Goodwill komplett entwertet. Jetzt können wir da die Diskussion führen, ist Goodwill ein Asset, aber das hat man jetzt mal nun so gemacht. Mhm. Deswegen weist man auch gesondert aus und ich finde, es widerspricht sich nicht. Mhm. Das eine zu fordern und das andere abzulehnen.
Ja, lass mich mal ganz kurz Devil's Advocate spielen zu der Antwort hier an der Stelle. Wenn ich jetzt einen Konzern habe, wo ich wirklich einen unwesentlichen Goodwill habe, den ich zu Recht in der Vergangenheit als Teil der Immateriellen gezeigt habe, von mir aus in den Notes nochmal gesondert aufgerissen habe, dann auch in der Variante bin, dass ich vielleicht keine großen Sensitivitäten habe angeben müssen, weil es wirklich absolut unwesentlich aus der Gesamtsichtweise ist, dann kriege ich natürlich hier durch so einen Fokus des Goodwills eine ganz andere Charakterisierung dort hinein. Und wir müssten uns zu Recht die Frage erlauben, wieso ist der so unterschiedlich, dass er mit der Prominenz auf die Bilanz kommt und warum nicht andere Line-Items, die man auch irgendwo reinbringt, können nach wie vor zusammengefasst werden. Da, wo der Goodwill groß ist, bin ich bei Jens, habe bisher gesehen, ist kein Thema, keine Änderung der Bilanzierungspraxis. Aber ist es wirklich richtig, dass wir den jetzt hier so stark fokussieren und sagen, dafür brauchen wir definitiv eine Separate Line?
Also ich habe mir eine ähnliche Frage gestellt. Also ich war mit der Antwort hier fein, aber ich habe mir die Frage gestellt, genau wie du, was mache ich eigentlich, wenn der Goodwill unwesentlich ist? Und dann hätte ich gesagt, Immateriality ist ein pervasive principle. Das schlägt alle anderen Regeln. Das heißt, selbst wenn es eine Muss-Ausweisvorschrift gibt, würde der Wesentlichkeitsgrundsatz diesen Muss-Ausweis verhindern.
Kann ich zustimmen, komme ich auch hin. Wird natürlich ein bisschen schwieriger werden, weil der Fokus nochmal ein anderer ist, das ist größer im Spotlight. Die Frage ist, gibt es andere Vermögenswerte, die auch in einem gemeinsamen Ausweis sind, für den man das nicht fordert? Also für den Goodwill fordern wir das, für andere Vermögenswerte fordern wir das nicht.
Also wenn man
immaterielle Vermögenswerte geben, die in die Finite Lives haben.
Also wenn ich mir das überlege, wie es im Augenblick in IAS 1 aufgegleist ist, da gibt es ja Minimum Line Items. Auf der anderen Seite wird gesagt, wenn irgendetwas singulär so bedeutend ist, dass es besser isoliert ausgewiesen wird, dann weist es bitte auch separat aus. Und wenn diese Minimum-Line-Items, die wir hier vorgeben in IAS 1, unwesentlich sind, ja, dann kannst du auch zusammenpassen.
Ja. Nur jetzt, der kriegt auf einmal so einen Schlag, ne? Der steht im Spotlight.
Genau.
Anderen Conclusions etwas rauszubrechen, etwas zusammenzufassen, aufgrund von Immaterialität wegzulassen, weil das ein overriding principle ist, das haben wir heute ja auch schon. Da bräuchten wir den Vorschlag eigentlich gar nicht.
Nee, vor allem eigentlich brauche ich den Vorschlag nicht, weil ich, da gebe ich Sven recht, wenn ich den Umkehrschluss sozusagen mir angucke, auch heute von der Standard schon, dass bedeutsame Posten, die für das Verständnis des Abschlusses notwendig sind, gesondert darzustellen sind. Von daher, deswegen auch in der Praxis, diejenigen Unternehmen, die signifikante Goodwill-Beträge haben, weisen den auch gesondert aus, weil sie eben diese Vorschrift anwenden, obwohl es momentan nicht gefordert ist. Also irgendwie läuft die Vorschrift schon ein bisschen ins Leere. Man kann das gutheißen, aber natürlich im Zweifel hat man zumindest auch mal gegenüber einem Regulator einen höheren Rechtfertigungsdruck. Wenn ich sage, da steht drin, du musst die Zeile haben, ja, als da steht drin, du musst die Zeile haben und du sagst, es ist unwesentlich, als zu sagen, du musst die Zeile nur dann haben, wenn es wesentlich ist, weil dann muss man schon sehr aktiv nachfragen, sagen wir mal so. Also, ich glaube, in Summe bringt es uns nicht um, wenn wir das als akzeptieren, weil es, wie gesagt, im Regelfall ohnehin gesondert ausgewiesen wird bei Bedeutung, aber es kriegt halt eine neue Betonung, wie jede spezielle Zeile, wo es immer wieder Diskussionen gibt, auch bei G&V-Posten, wenn die gefordert werden, was gehört da rein, was darf da nicht rein, ja, und so weiter.
Dann muss man sich aber vielleicht eine andere Frage stellen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, die Referenz, die Arcanis angegeben hat, BC 119, da wird der separate Ausweis damit motiviert, dass man sagt, dass Goodwill zwar ein Asset ist, aber ein Asset einer ganz besonderer Art. It is nicht identifiable and is measured only as a residual. It cannot be measured directly. Therefore, the board considers that the characteristics of Goodwill are sufficiently different from those of intangible assets to warrant separate presentation. Und die Frage ist, um auf deine Frage zurückzukommen, Sven, gibt es irgendein anderes Asset bei dem Vortrag? Also da ist die Motivation einfach eine andere. Aber dann, wenn man diese Motivation ernst nimmt und sagt, das Viech, das ist so anders, weil es nicht einzeln bewegbar ist, weil es nicht beobachtbar ist, aber es ist auf jeden Fall ein Asset, dass man dann im Zweifelsfall zu dem Schluss kommen könnte, ja, dann muss es in jedem Fall ausweisen, selbst dann, wenn es unwesentlich ist.
Dann ist es trotzdem wesentlich, aber vielleicht eher aus qualitativen, dann aus quantitativen Gründen.
Gut, aber wäre das jetzt dann ein Punkt, den wir vielleicht nochmal aufbringen sollten? Also wir sind ja in der Basis, also insofern ist das ja eine relativ, sage ich mal, unspektakuläre Motivation. Die Basis bezieht sich auf Paragraph 82. Und da sind halt die Intangible Line Items drin und da wird nochmal halt erwähnt, dass man den Goodwill rausgezogen hat. Und sollen wir an der Stelle in irgendeiner Form nochmal deutlich machen, dass wir zwar das Rational verstehen in BC 119, dass ein besonderer Posten ist, der deswegen auch eine Rausspaltung im materiellen Sicht, dass wir aber weiterhin davon ausgehen, dass wenn der Goodwill-Saldo unwesentlich ist, er weiterhin gezeigt werden kann, zusammen mit anderen immateriellen Vermögenswerten. Wäre das eine Bitte um Klarstellung, die vielleicht hilfreich wäre?
Fände ich gut, ja. Weil von der Art ist es natürlich ein anderer Vermögenswert, deshalb könnte es sein, dass da, also in die Diskussion kommt man auf jeden Fall, glaube ich.
Aber das könnte man auch einfach, Entschuldigung.
Nee, Berger, gehen Sie ruhig zuerst.
Also nee, ist es, das würde man ja einfach fixen, aber so behilft man sich auch in anderen Standards, dass man sagt, wir sagen nichts über Wesentlichkeit und Unwesentlichkeit, weil es eben ein Pervasive Principle ist. Aber diesen Satz, genau diese Feststellung, kann man ja letztendlich in der gleichen BC sozusagen verankern und sagen, ja, unbenommen etwaiger Wesentlichkeitsüberlegungen, aber das haben wir nicht reingeschrieben, weil es ohnehin ein Pervasive Principle ist. Dann wird das Thema erledigt, sowas haben wir auch in IFRS 9 an einigen Stellen.
Das finde ich sehr gut, aber vor allen Dingen im Standard selber fände ich nämlich so eine Ergänzung nicht so gut, weil irgendwann gibt es dann Vorschriften, für die es diese Ergänzung gibt, für andere gibt es die nicht und dann kommt man da in Diskussion mit dem Prüfer, dass es eben kein Pervasive Principle ist. Deswegen als Klarstellung, ansonsten würde ich mich auch eher dagegen wehren, sowas in den Standard selber reinzuschreiben. Und auch zu dem Anliegen des IASB selber, also ich finde schon, ich meine, man kann das auch anders sehen, aber ich finde schon, wo die herkommen, dass der Goodwill ein separates Asset eigener Art ist, und das einen separaten Ausweis fordert oder rechtfertigt, das kann ich schon auch nachvollziehen, weil es eben viele auch in der Praxis gibt, viele Preparer, unter anderem auch die Allianz, wo der Gedanke, das ist ein Intangible, im Vordergrund steht. Natürlich ist der Goodwill nicht versteckt, den sieht man sofort aus den Notes, aber es gibt eben verschiedene Sichtweisen auf die Thematik und so wird schon für mehr Einheitlichkeit gesorgt, was ich bei dem Thema zumindest nachvollziehen kann. Verstehe natürlich auch, wenn es da andere Ansichten gibt, aber ich wäre da nicht so kritisch.
Was mir die Diskussion, sorry, dass ich so aufgewacht habe, was mir die Diskussion zeigt, dass eigentlich keiner richtig versteht, warum diese Änderung in der Basis for Conclusion notwendig ist. Denn wir kommen zu dem Ergebnis, dass man unter den jetzigen Guidances zu exakt demselben Ergebnis kommt. Und sagen auf der anderen Seite auch, wenn er denn wirklich unwesentlich ist, dann soll er auch nach wie vor gemeinsam ausgewiesen werden können. Und dass es ein Residuum ist im Rahmen der Kaufpreisallokation, das ist etwas, was wir ja nun aus den Standards heraus auch sehr, sehr deutlich kennen und wissen. Also,
aber sind wir bei einem anderen Ergebnis? Also wenn ich zum Beispiel an den Abschluss der Allianz denke, da steht in der Bilanz, siehst du keinen Goodwill. Und er setzt natürlich auch... Also was der Prüfer mit uns als wesentlich diskutiert oder nicht, ist der Goodwill natürlich schon wesentlich. Der ist natürlich, wir haben ja diese Übersicht mal von Ihnen, Herr Professor Kirsch, bekommen, ein kleiner als bei anderen Unternehmen im Verhältnis jetzt zum Eigenkapital oder zu den Total Assets. Aber er ist natürlich trotzdem auf jeden Fall berichtenswert. Also er ist zumindest so wesentlich, dass wir ihn natürlich in den Disclosures auch bringen müssen. Also ich beobachte da schon eine gewisse Uneinheitlichkeit, wo ich glaube, jeder, der einen Taschenrechner bedienen kann, die sehr, sehr schnell bereinigen kann. Also ich glaube nicht, dass das Riesenthema überhaupt ist, aber es gibt zumindest eine gewisse Diversity.
Nee, das ist, glaube ich, auch die individuelle Einschätzung, wie bedeutend für das Verständnis des Abschlusses der Goodwill ist. Es gibt ja Unternehmen, die fast nur aus Goodwill bestehen. Ja, da würde ich mich dann wundern, wenn das sich als Separate Line Item auftauchen würde. Aber andere, wo das auch einfach untergeht und vielleicht auch in den Intangibles untergeht. So muss man es ja dann auch im Verhältnis zu den Intangibles sehen. Deswegen sieht man es manchmal zusammen ausgewiesen an den ersten Aufriss hinten im anderen.
Also despektierlich wird demjenigen geholfen, der nicht weiß, wie man die Bilanz liest, weil er nicht on the face sofort sieht, da steht Goodwill und ich weiß, dass er beim Immateriellen angucken muss.
Das haben wir doch gelernt, dass keiner den anderen anguckt. Also von daher.
Trotz ESEF, trotz Taxonomy.
Ja, vor allem in der Taxonomy ist es ja eh schon da. Also ja, für diejenigen, die es auswertet.
Diskussion damit, aber ich muss sagen, ich verstehe das Rationale dieser Änderung an der Basis for Conclusion. Und entweder man schickt jetzt eine Begründung nach, um nochmal jedem zu sagen, es ist ein Residuum, was wir sowieso vorher schon wussten, dass es tagsüber hell und abends dunkel ist. Okay, kann man machen. Wenn man eine Verhaltensänderung wollte, müsste man die deutlicher formulieren und dann stellt sich eben die Rückfrage hinsichtlich Wesentlichkeitsgrundsatz ja oder nein. Da würde ich aber auch eher dafür plädieren wollen, dass man die Frage jetzt nicht stellt, ansonsten kommt man noch eine Antwort, die man eben nicht haben will. Und der Wesentlichkeitsgrundsatz gilt immer überall.
Darf ich noch eine Frage dazu stellen? Ich habe gerade mal die Liste in Textziffer 82 neben die derzeitige Auflistung der Pflichtbestandteile in der Bilanz gelegt. Und da fällt einem vor allen Dingen auf, dass auf der Aktivseite massiv angedockt wurde. Da ist Goodwill nur einer der Posten. Da finden sich beispielsweise auch die Investitionen in integrale und nicht integrale Assoziierte und Joint Ventures. Und ich habe dazu nochmal geguckt. Wir haben, als wir das Thema vor ein oder zwei Sitzungen besprochen hatten, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich immer nur auf die G&V rekurriert und nie auf die Bilanz. Und ich habe auch dazu jetzt gerade nochmal die Frage nachgeguckt. Die Frage bezieht sich tatsächlich nur auf die G&V und auf die Cashflow-Rechnung, aber nicht auf die Darstellung der Bilanz. Also da wird praktisch bei den Investments gefordert, dass diese separat in zwei Zeilen, in zwei Line-Items ausgewiesen werden sollen. Da findet sich...
Das ist ja nicht kohärent, ne? Entschuldigung. Da ist wieder Kohärenz anscheinend führend, ne?
Das ist aber das, was wir vermutet haben, dass eben da die alten Reste aus dem Financial Statement Presentation Projekt nochmal hochschwappen. Ja, das ist dann halt der Teil der Kohärenz, den wir nicht unbedingt haben wollen. Aber die Frage wäre für mich daraus abgeleitet, ob wir überhaupt dazu nochmal einen Satz spendieren wollen. Das wäre dann aber eigentlich eher etwas, wo man sagen würde, statement of financial position, additional line items to be presented vis-à-vis the current state oder so etwas, dann würde man das nicht so sehr am Goodwill festmachen, sondern würde an der Stelle im Grunde die Betonung legen auf jetzt neu eingeführte oder zusätzliche Seiten.
Wir haben ein...
Steht Platz. Da irgendwas dazu, dass das geregelt, wie man dann sowas in einem...
Pardon?
Ich wollte nur fragen, ob zu dem, was Sie gerade zitiert haben, irgendwas steht, wie das dann zum Beispiel in Separate Financial Statements zu behandeln wäre. Also nicht, dass das in Deutschland so groß das Thema ist, aber wenn ich irgendwie ein Associate habe, was ich nicht im Einzelabschluss natürlich nicht nach der Equity-Methode behandle, ob ich das dann trotzdem als Integral, Non-Integral zeigen muss? Haben die da irgendwas zu beschrieben?
Also das ist das Einzige, es gibt nur zwei oder drei Texte zum Thema Statement of Financial Position, das ist alles. Und die beziehen sich aus, das stimmt nicht ganz, also in Texte von 119 geht es um den Goodwill, in Texte von 120, in der Basis for Conclusion geht es tatsächlich sogar um die Integral und Non-Integral und dann BC 121 auch. Also vielleicht kann man die beiden Teile sogar zusammenfassen. Aber Frau Kahn, Sie haben versucht, dazwischen zu gehen.
Also die Frage zu Integral, Non-Integral, Associates with Ventures, also nimmt Bezug auf den Ausweis in der Bilanz, das sind die 82G, 82H.
Ja.
Frage 7. Und wir haben im Nachgang zuvor vorletzte Sitzung auch einen Zweizeiler dazu aufgenommen, nämlich die ansonsten separate Darstellung der Kapitalflussrechnung, Bilanz und sonstigen Abschlussbestandteil. Der ist hier. Und da stimmen wir bislang. Hier ist die Bilanz.
Ja.
75a. Kategorien in der G&V und IS7 entsprechen die Kapitalflussrechnung. Also wir stimmen bislang zumindest den grundsätzlichen Vorschlägen alles zwischen integral und integral zu separieren zu.
Vielleicht ganz gut, dass wir das nochmal aufrufen. Ohne, dass ich jetzt einen Riesenfass auch machen möchte, aber wenn wir tatsächlich jetzt hier auf einmal feststellen, dass wir dem Kohärenzprinzip doch mehr frönen und mehr abgewinnen können, als wir das vielleicht am Anfang gerade gesagt haben, dann sollten wir in der Tat überlegen, ob wir bei dem Satz tatsächlich so bleiben wollen. Aber zumindest, um nochmal zurückzukommen auf die Frage zu Nummer 14, die wir jetzt gerade diskutieren, dann wäre es zumindest folgerichtig, dass diese eine Textziffer in der Basis for Conclusion die einzige ist, die nicht durch eine Frage abgedeckt ist. Also die Frage, warum wollen wir den Goodwill als Separate Line Item rausziehen? Dann passt das natürlich schon. Und dann wäre nur die Frage, sollen wir das in der Textziffer, sollen wir in unserer Antwort etwas dazu sagen? Sollen wir das stillschweigen? Sollen wir davon einfach ausgehen, dass Wesentlichkeitsgrundsatz weiterhin geht, oder sollen wir den IASB bitten, in derselben Textziffer klarzustellen, dass wir davon ausgehen, dass bei Unwesentlichkeit der Posten auch trotz seiner anderen Natur und seines anderen Wesens mit den übrigen Posten im immateriellen Vermögen zusammengefasst werden kann.
Ich glaube, so eine Frage hat wenig Upside-Potential, würde ich jetzt sagen, aber ich kann natürlich auch falsch liegen.
Also ich würde den Hinweis zur Wesentlichkeit rauslassen, Andreas, frei dem Motto, we don't have to state the obvious.
Ito.
Und das Einzige, was mich nach wie vor umtreibt, ist, was hat das IASB geritten, in der Basis for Conclusion etwas klarzustellen, was eigentlich schon klar gewesen ist. Mag sein, dass das irgendwo Ecken in der Erde gibt, wo nicht so klar ist, dass es deswegen hilft, absolut gerechtfertigt. Ich kann nur nicht erkennen, was diese Änderung an Verhaltensänderung oder sonstigen Dingen nach sich zieht.
Ich glaube, es heißt halt wirklich nur, oder expliziter Hinweis auf das andere Wesen vom Goodwill gegenüber allen anderen Assets, der hier betont wird. Und deswegen gibt es diesen Paragraphen da drin.
der sich aus IFRS 3 und IFRS 10 auch schon heraus ergibt und nicht
mehr. Na klar, richtig. Nur an der Magnitude an sich kann es ja nicht liegen, denn wie du richtig sagst, also wenn etwas bisher wesentlich war, hätte man es auch bisher schon rausziehen müssen. Nur dann ist die Begründung halt eine andere und ist deswegen rausgezogen worden, einfach weil es groß ist. Wenn hier so drauf betont wird, dass das separat gezeigt werden soll, weil das Wesen so anders ist, dann bin ich natürlich ganz schnell bei der Frage, okay, und heißt das dann, dass ich es immer zeigen muss oder gilt der Wesentlichkeitsgrundsatz trotzdem? Deswegen hätte ich ihn gestellt, aber your call.
Und wie wäre es mit so einer diplomatischen Variante, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass da in der Basis for Conclusion etwas angepasst wird, wir dem vom der Aussage auch zustimmen, weil wir es aus anderen Standards ja schon kennen und aufgrund dessen gegen eine weitere Klarstellung keine Einwendung haben, dann ist es so ein bisschen downgetont. Das ist nicht so mit der Brachial-Variante to state the obvious. Gleichzeitig sagen wir aber eben auch, ob ich es nun geschrieben hätte oder nicht, ändert nichts.
Dann überlege ich mir nur, was ist dann die Aussage, die ich als Empfänger daraus ableiten würde. Jetzt kriege ich hier so ein unsolicited Lob.
Dann habe ich als Empfänger oder der ursprüngliche Schreiberlink, entweder wollte ich genau das auslösen oder aber das ist nicht richtig rübergekommen. Ich wollte was ganz anderes sagen, da muss ich nachlegen. Da muss ich es aber auch express ins Verb schreiben.
Also ich finde es einfacher, das zu begrüßen und nochmal explizit auf den Materiality-Vorbehalt hinzuweisen.
Dann wäre ich dankbar dafür, wenn sich die anderen Fachausschussgruppen da auch outen würden, denn wir haben ja offensichtlich einen kleinen Dissens in der Frage.
Also ich würde, glaube ich, dann doch nichts dazu sagen. Ich hatte es vorhin zwar, inhaltlich bin ich voll bei dir, aber ich glaube, ich würde es auch nicht ansprechen.
Die Wesentlichkeit?
Ja.
Ja, ich auch nicht. Ich würde sagen, ich stimme dazu, aber ich würde jetzt das einfach zur Kenntnis nehmen, akzeptieren und ich glaube, mir bringt nicht. Was erwarten wir uns davon dann?
Darf ich dann an Svens allerersten Vorschlag zurückkommen, wo er gesagt hat, er möchte die Partypuppe spielen, aber mal die Gegenposition einnehmen, ob wir dann den Absatz überhaupt brauchen oder ob wir ihn dann ganz rausnehmen.
Dann macht doch sowas in dem zweiten Satz: In our opinion, the characteristics of goodwill are indeed sufficiently different from those of other intangibles, as already or as also stated or alluded to in IFRS 3 und IFRS 10. IFRS 10.
Alle einverstanden damit?
Ja, also ich weiß nicht, wie man das dann lesen muss. Dann wird ja bei demjenigen, der jetzt vielleicht Intangibles und Goodwill zusammenfasst und wo der Goodwill nicht klein ist, unterstellt, er kann bisher den Standard nicht richtig lesen. Er und sein Prüfer. Und dagegen würde ich mich schon ein bisschen wehren.
Ja, Andreas, ich würde an der Stelle argumentieren, dass die Characteristics waren uns ja allen von vornherein klar, dass sie eben unterschiedlich sind.
Aber bisher wurde aufgrund der Characteristics, Entschuldigung, kein getrennter Ausweis verlangt. Jetzt ist das eben ein Argument, um da nachzulegen. Und das ist die Begründung dafür, warum man da jetzt eben eine strengere Anforderung stellt als bisher und diese Diversity Practice abschafft.
Ich bin dabei, Andreas. Ich würde das auch drin lassen, weil die Natur eine andere ist und nicht explizit auf den Wesentlichkeitsgrundsatz abstellen.
Ich meine, wenn man sich das überlegt, dass es, und das wird hier ja in dem Papier auch gesagt, dass es einen Parallelvorschlag halt in dem anderen Projekt gibt. Da können wir uns aber natürlich nicht mit Wesentlichkeits rausreden. Ne? Also wenn ich den offenen Abzug vom Eigenkapital habe, ist mir eigentlich egal, ob das 5 Milliarden oder 5 Millionen sind. Da wird gesagt, Abzug ist Abzug. Und dann wäre es schon ein bisschen schräg zu sagen, also den Posten, den zeige ich jetzt nur als Abzugsposten auf der rechten Seite, zeige ich aber links gar nicht mehr. Da ist er irgendwo verbacken, oder?
Wenn ich einmal einhaken darf, die Textziffer 24, beziehungsweise vormals IAS 1, 31. Some IFRS standards specify information that is required to be presented in the primary financial statements or disclosed in the notes. An entity need not provide a specific presentation or disclosure required by an IFRS standard if the information resulting from that presentation or disclosure is not material. Also das müsste im Zweifelsfall auch dann für das Goodwill-Projekt gelten.
Ja, das würde ich doch hoffen. Sonst wäre es kein pervasive principle.
Das ist ein ganz wesentlicher Grund, das nicht nochmal explizit hier ins Schaufenster zu stellen, denn dann würden wir dem die Möglichkeit geben, zu sagen, geht überall, nur nicht dort. Und das passt dann nicht. Also,
nee.
Wir gehen ja nun sehr deutlich davon aus, dass es der übergreifende Grundsatz immer greift.
Und das heißt jetzt für unsere
Antwort, ich fast gesagt,
die, die lassen wir oder lassen.
Tut nicht weh.
Andreas, wir schließen uns der Meinung, ganz schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Wobei ich schon die Frage ist, ob man nicht nochmal so als einen kleinen Seitenhieb in Richtung dieser im anderen Projekt vorgeschlagenen Darstellungsweise wagen will, weil das ist ja wirklich relativ absurd aus meiner Sicht. Also eine separate Darstellung des Goodwills, schön und fein, das macht Sinn, aber diesen Abzug, das macht keinen Sinn. Jetzt geht es streng genommen hier nicht um dieses Projekt, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, dass das Kokolores ist.
Aber das könnten wir ja, sag ich mal, gefahrlos aufnehmen. Ich glaube, das ist auch Konsens, oder? Mhm. Ja.
Ja.
Okay. Also, dann lassen wir den Teil so, wie er hier drin steht und flicken praktisch nur den einen Satz an, der sich auf das andere Projekt bezieht.
Schnell weiter.
OCI. Umbenennung der Kategorien des OCI. Da war der Tenor, den ich gespeichert habe. Kann man machen, bringt aber nichts. Jetzt bislang übersetzt mit "We agree with the proposals". Das direkt mal vorab zur Diskussion gestellt, ob kann man machen, bringt aber nichts, ein Agree ergeben sollte oder ein Disagree. Ansonsten verweisen wir in der Antwort noch darauf, auf unseren Comment Letter zum Discussion Paper, zum Conceptual Framework, wo wir damals bereits schon darauf hingewiesen haben, dass man in Bezug auf das OCI grundsätzlich vielleicht mal regeln sollte oder angehen sollte, warum, wann und unter welchen Umständen überhaupt ein Recycling zu erfolgen hat und warum überhaupt Dinge ins OCI fließen sollten.
Ich wollte gerade fragen, Frau Karnitz, ob da nicht ein Don't fehlt im ersten Satz. Ja. Denn wir agreen und ab dann disagreen wir eigentlich nur noch. Und ich finde, die Antwort muss dann auch disagree heißen, ehrlich gesagt. Weil das bisschen das Rumgelabele, was Sie da immer machen, das haben Sie ja schon mal gemacht, die Aktion, hat bislang noch nichts dazu beizutragen, zu verstehen, was eigentlich OCI machen soll. So, und solange das Problem nicht gelöst ist, ja diese Relabeling-Aktion auch nichts bringen. Und Sie sorgen für Verwirrung, weil keiner weiß, was eigentlich dann bezweckt werden soll. Deswegen bin ich dafür, dass man das schreibt mit disagree.
Oder wir machen es klarer und machen nicht am Anfang so ein Catch-all, sondern wir sagen, we agree that renaming the categories would make clearer what the line items consist of. Denn das ist ja zweifelsohne dort erreicht. Aber dann können wir unsere inhaltliche Kritik im Grunde genommen stehen lassen. Also beim Relabeling als solchem sagen wir, das kann man machen, das kann man auch sein lassen, ist klarer, ist ehrlich, was drin ist, aber bringt halt nichts. Und dann würde unsere Antwort auch genauso aussehen. Dass wir vorne schreiben, we agree with the proposals, scheint eben, wie du sagst, Jens, anzudeuten, dass wir mit allem einverstanden sind oder dass wir das grundsätzlich befürworten. Wenn wir aber sagen, dass wir unser Agreement nur auf das Renaming beziehen, weil es die Dinge einfach klarer benennt und dann unsere Vorbehalte aber flaggen, dann wird es, glaube ich, deutlicher.
Aber sagen wir das wirklich, Andreas, dass wir der Meinung sind, dass Renaming ist vorteilhaft?
Wir sagen doch beim However-Satz genau das Gegenteil, oder? Aktuell. Wir sagen selbst, das Renaming bringt überhaupt nichts zur Klarheit oder trägt nichts zur Klarheit bei. Deswegen glauben wir nicht, dass Relabeling die Verständlichkeit der Beträge im OCI besser erläutert. Und ich glaube, das war auch der Konsens, weil wir gesagt haben, egal wie ihr es nennt, es versteht eben trotzdem noch keiner, weil es kein Prinzip gibt. So lese ich den Satz. Deswegen habe ich ja das Don't am Anfang vermisst.
Müssen wir jede Antwort mit Agree oder Disagree starten? Können wir nicht einfach dieses sagen, as the ISB is slowly changing und dann das weitermachen? We do not believe.
Ja, das können wir machen.
Das können wir machen.
Ja.
Das ist auch nicht so offensiv dagegen.
However, ja. Nicht dabei, genau, sondern einfach nur sagen, eigentlich beantworten wir die Frage nicht, weil wir der Meinung sind, ihr habt das nicht komplett durchdekliniert.
Ist fein.
Ja.
Ja, guter Kompromiss. Ja. Dann können wir zur nächsten Aktion übergehen.
Genau, der nächste Abschnitt bezieht sich auf das Inkrafttreten und die Transition Period. Da stimmen wir den Vorschlägen zu, dass der Standard retrospektiv angewendet werden soll. Wir stimmen auch zu im Hinblick auf die Anwendung im ersten Quartalsabschluss des Geschäftsjahres, in dem der Standard erstmalig anzuwenden ist. Wir hingegen sprechen uns für eine längere Transition Period aus, weil wir glauben, dass vor allem also bestimmte Vorschläge sehr aufwendig und nur systemseitig implementierbar umsetzbar sind. Wir schlagen daher vor, die Transition Period um ein weiteres Jahr zu verlängern. Darüber hinaus regen wir an, wir weisen darauf hin, dass es vor allem für Versicherungsunternehmen wünschenswert sei, dass diese die erstmalige Anwendung des Standards zeitgleich mit IFRS 17, IFRS 9 vornehmen können, sollen, dürfen. Dazu auch im Nachgang eine Frage an den Fachausschuss. Das betrifft die vorzeitige, freiwillige Erstanwendung. Ist Ihrer Ansicht nach, ist es A, zielführend, dass überhaupt eine vorzeitige, freiwillige Erstanwendung gewährt wird? Und wenn ja oder wenn nein, sollte man für Versicherungsunternehmen nicht vielleicht als Anregung sogar die ja, verpflichtend vorsehen, die zeitgleiche Anwendung zu IFRS 17, IFRS 9? Hintergrund der Frage ist, vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Standards insgesamt, der Vergleichbarkeit, dem würde eine teilweise vorzeitige Erstanwendung einzelner Anwender gegebenenfalls entgegenstehen. Das ist uns im Nachgang noch aufgefallen. Und wollten wir Ihnen zur Diskussion nochmal mitgeben.
Ich glaube, dieses Problem hat man ja eigentlich bei jedem neuen Standard, wenn man eine vorzeitige Anwendung gewährt. Ich würde sagen, so eine gewisse Flexibilität schadet nicht. Also, wer früher anwenden will, soll es tun. Ist für die anderen gut. Haben sie Blueprints sozusagen. Also ich hätte da jetzt kein Problem mit einer freiwilligen vorzeitigen Anwendung.
Also wäre ich auch nicht zu puristisch. Ist ja auch eine Frage, wie intern die Abläufe organisiert sind. Und da jetzt jemand davon abzuhalten, das schneller zu machen, halte ich für ein bisschen schwierig. Wir kriegen Ehebrüche in den Zeitreihen, auch bei einzelnen Unternehmen. Und da ist natürlich die zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit auch gestört. Aber das rüttelt sich, glaube ich, relativ schnell wieder ein.
Das würde ich auch so sehen.
Ja, stimme ich auch zu.
Ist dieses Argument mit den Systemumstellungen tatsächlich vor dem Hintergrund von ESEF so überzeugend, dass man sagt, aufgrund dessen braucht man mehr Zeit? Wo doch jetzt dieses ESEF-Format eh schon haben.
Na, ich glaube, hier geht es ja nicht unbedingt um das Tagging dann der Ergebnisse, sondern eher zum Beispiel Aufsplitten von Ergebnissen, also FX in welche Kategorie, Derivate-Ergebnis in welche Kategorie. Und da kann ich mir schon Konstellationen vorstellen, in denen das extrem aufwendig ist. Ich glaube, da wird es die komplette Bandbreite von relativ schnell umsetzbar bis komplette Anpassungen, kompletten Reporting-Prozesse erforderlich geben, aber Da kann ich mir schon wirklich vorstellen, dass das für manche, also dass ESEF da an der Stelle keine Erleichterung bringt, sondern die Probleme im Prozess schon weit vorher anfangen.
Also es steht und fällt damit, wie das Projekt am Ende des Tages tatsächlich aussieht. Aber wenn ich jetzt allein an so ein Ding denke wie Umstellung GKV, UKV, also da hätte ich schon ein bisschen mehr Zeit drin. Und ich glaube, wir vertun uns nichts damit, wenn wir da noch zeitlich ein bisschen mehr Luft reingeben.
Ja, ich bin da auch ganz bei Andreas Thiele und bei Hans-Jürgen. ESEF ist ja im Prinzip nur ein faktisches Korsett sozusagen. Man kann ja durch Extensions und so weiter im Prinzip auch bei der alten Struktur bleiben. Klar, wenn die Analysten dann irgendwann Druck ausüben, wird man sich wahrscheinlich dem anpassen, aber es ist sicherlich ein anderer Verbindlichkeitscharakter wie jetzt in dem Projekt hier. Von daher denke ich, wäre ein Jahr mehr bei manchen Unternehmen definitiv.
Mehr Zeit ist immer schön. Wenn man mehr Zeit hat, braucht man die Zeit auch. Kennen wir alle. An den Stellen wird sie auch komplett genutzt. Ich sehe eine Menge Standards mit Änderungen, wo ich sage, ja, da habe ich wirklich massive Prozess- und Systemeingriffe. Und ich finde hier dieses Gliederungsthema, wo wir natürlich auch andere Kontenpläne und ansonsten andere Abläufe haben. Ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie alles nur eine kleine Mapping-Frage ist. Das ist es sicherlich nicht. Aber ich denke, so gravierend im Vergleich zu anderen Standards werden die Systemumstellungen nicht sein, sodass sich die Frage stellt, ist das Argument wirklich günstig und gut angewandt und wird es nicht möglicherweise inflationiert, wenn man es bei jeder Standardänderung dementsprechend auch mehr nennt. Deswegen einfach nochmal die kritische Rückfrage. Ich habe vom Grundsatz her nichts dagegen, ein Jahr länger irgendwo zu haben, aber ich bin nicht so 100% davon überzeugt, dass die Prozess- und Systemanpassungen an dieser Stelle wirklich so gravierend sind.
Wir haben ESEF aber auch gar nicht als Begriff genannt, oder? Das sind jetzt mehr die...
Nee, wir haben an anderer Stelle mal die IFRS Taxonomy genannt und ESEF greift ja wiederum auf die Taxonomy zurück. Das war jetzt ein Achselpunkt.
Ja. Also ich sehe schon, dass das ein bisschen Zeit dauert, bis für die neue Struktur muss ich auch Notes dann umgliedern und das im Disclosure Management Tool anpassen und Berechtigungen ändern etc. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber es ist schon, es kostet schon Zeit. Da steckt mehr dahinter, als mancher, der von draußen, außen drauf blickt, glaubt.
Das ist, glaube ich, im Wesentlichen eine Reporting-Strecke. Also ich vermute mal, wenn jetzt einer ein topmodernes neues System hat, ja, und das alles integriert ist, back to front, ja, oder front to back, besser gesagt, dann dürfte das für den eigentlich kein Thema sein, aber der eine oder andere hat ja noch eine leicht divergente Systemlandschaft. Da könnte ich mir einfach vorstellen, dass es wirklich eher das manuelle Doing dahinter ist. Ich weiß jetzt nicht. Also da gibt es, glaube ich, Standards. Du hast schon recht, Sven. Ja, jedes Jahr, dass man dran gibt, das haben wir bei IFRS 9 gesehen, das wird genutzt und heißt nicht zwingend, dass es besser danach wird. Aber ich würde jetzt auch sagen, können wir hier großzügig sein. Es ist ja doch eine relativ großflächige Änderung an vielen kleineren Stellen. Ja, im Zweifel.
Ich denke vor allem die beiden von Andreas Thiele genannten Punkte, zum einen diese FX-Klassifikation auf die einzelnen Töpfe und zum anderen das Thema UKV, GKV. Das kann bei manchen Unternehmen dann schon ins Kontor schlagen. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Austausch mit europäischen Pharma-Peers und die waren dann auch erstaunlich kritisch dem Ganzen gegenüber eingestellt, insbesondere von der Prozesskomplexität. Und das sind jetzt alles Unternehmen, wo man davon ausgeht, dass die sehr professionell aufgestellt sind und da auch state of the art unterwegs sind. Von daher denke ich, ist da schon was dran.
Vielleicht mal so ein bisschen Richtung Kompromiss gedacht. Ich meine, das hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, inwieweit sich der IASB sozusagen auch unseren Vorschlägen nähert. Ja, wenn er zum Beispiel sagt, naja, du musst jetzt nicht zwingend alles machen, offenlegen, wenn du UKV vorne machst, dass du hinten ein komplettes GKV offenlegen musst, dann nimmt das ja ein Stück Komplexität schon raus. Wir haben ja schon festgestellt, dass sich vermutlich bei den wenigsten aufgrund der neuen Vorgaben oder Leitlinien was ändern wird an seiner Festlegung UKV, GKV, sodass das Argument ein bisschen ins Leere läuft im Zweifel. Gleiches, wenn die sich bei FX vielleicht nochmal bewegen. Wenn es wirklich sozusagen nur ganz am Ende kosmetisch wird, dann komme ich immer mehr in diese Frage, das ist ein bisschen ESEF-Einstellung, ja, aber nichts, was sozusagen die Frontsysteme oder die Middleware sozusagen betrifft. Und dann nimmt das Komplexität raus, aber das könnte man vielleicht auch unter dem Vorschub machen, sagen, wenn der ISB seine Vorschläge so umsetzt, wie er sie andenkt, dann braucht man mehr Zeit dafür.
Das finde ich eine gute Anmerkung, dass man diesen Disclaimer mit aufnimmt. Wenn diese Änderungen so wie aktuell auf dem Tisch liegend durchkommen, dann müsste mehr Zeit in Anspruch genommen werden. Wenn das ISB so weise ist und auf unsere Vorschläge hört, dann kann es auch schneller gehen.
Ich weiß nicht, ob Sie sich auf den Kuhhandel einlassen.
Okay. Haben Sie weitere Anmerkungen in Bezug auf Datum des Inkrafttretens und erst zu dem Abschnitt?
Nein.
Dann bleibt als nächstes die Frage 2 zur Operating Category. Und die Frage 2 beginnt zunächst mit einem Comment zur residualen Definition der Kategorie Operating. Ja, da bedauern wir bislang den Vorschlag, dass es nur residual definiert wird und würden uns eigentlich eine direkte Definition der Operating Category wünschen. Vor allem deshalb, weil die Kategorie Operating ansonsten gegebenenfalls verschmutzt wird aufgrund der residualen Definition mit Dingen, die nur in Operating landen, weil sie nicht die Definition einer anderen Kategorie erfüllen. Wir weisen darauf hin, dass ein übergeordneter Grundsatz, ein übergeordnetes Prinzip zur Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf die Kategorie fehlt. Und selbst das, was vorgeschlagen wurde, nämlich das Zuordnungsprinzip in Entities Main Business Activities, bleibt unbestimmt. Und wir schlagen als möglichen Lösungsansatz für eine positive Entwicklung einer positiven Definition der Kategorie Operating vor, dass man sich als Startpunkt einerseits positivistisch anschauen könnte, was Unternehmen bislang im Betriebsergebnis in einem Operating Profit sehen würden und ausweisen, beziehungsweise zum anderen als Startpunkt sich anschauen könnte, was man in IFRS 8 macht, wie man dort Operating Segments definiert hat. Und zu guter Letzt regen wir an, dass man auch darüber nachdenken könnte, nicht eine andere Kategorie als Residualkategorie vorzugeben, namentlich entweder Investing, Financing oder gegebenenfalls sogar eine vierte Kategorie Sonstige anstelle der Operating Category. Haben Sie dazu Anmerkungen, Fragen, Änderungswünsche?
Gut, dann darf ich vielleicht mal anfangen. Also ich kann mich auch noch an die Diskussion erinnern, also gerade auch zu dem ersten Teil, die Definition der Operating Category, so wie es jetzt ist, als Residualkategorie. Mir ist auch noch da die mehrheitliche Auffassung bewusst, das auch eher so in dem Sinne zu sehen, wie es jetzt auch geschrieben ist. Ich persönlich, aus meiner Sicht, finde noch immer, man muss sich für eine Kategorie entscheiden und auch Operating macht für mich jetzt weiter Sinn, aber ich sehe natürlich auch, dass es für die Sichtweise hier eine Mehrheitsmeinung gab. Woran ich mich jetzt nicht mehr so am Detail erinnern konnte, war, wie hart wir uns schon auf die Möglichkeit einer vierten Kategorie festgelegt hatten. Ich persönlich bin da tendenziell eher ablehnend, weil neuer Topf bringt auch neue Abgrenzungsproblematiken mit sich. Also ich persönlich wäre dafür, es bei den drei Töpfen zu lassen und nicht eine vierte Kategorie einzufügen. Aber das ist jetzt auch, sind die ersten Gedanken dazu.
Vielleicht, Herr Thiele, als Begründung dafür würde ich tatsächlich mal die Kohärenz bemühen zur Kapitalflussrechnung. Dort haben wir eine harte Definition von Operating, Investing und Financing, aber trotzdem sind da Posten drin, die da nicht reinfliegen. Die werden also, wenn man so will, auch in eine vierte Kategorie gepackt. Wenn wir jetzt sagen, wir definieren einmal Operating scharf für die Kapitalflussrechnung, aber unscharf für die G&V, dann kriegen wir natürlich die Kohärenz, die wir gerade für diesen Bereich haben wollen, nicht hin. Das ist der Preis, den man dann in Kauf nimmt. Also ich würde Ihnen abstrakt gesehen absolut zustimmen. Wenn man nur drei Kategorien hat, muss man eine halt willküren, dann muss eine eben auch den Schmutz aufnehmen. Ich hatte es halt nur so verstanden, dass, weil wir ja alle hängen an dem operativen Ergebnis, an EBIT oder auch an EBITDA natürlich, dann muss diese Earningsgröße natürlich sehr scharf formuliert sein. Dann kann ich im Grunde genommen dort keine Residualdefinition zulassen.
Okay.
Nicht? Also insbesondere dann, wenn man halt sich klar macht, dass Residual nicht zwingend gleichbedeutend mit immateriell ist. Also das können ja durchaus wesentliche Posten sein, wenn Sie die Definition von Investing oder Finanzierung nicht treffen. Und das war, glaube ich, der Hauptpunkt.
An was für Posten hatten wir, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, was hatten wir da beispielhaft diskutiert, was da potenziell reinfallen könnte? Also nur, um nochmal dem Ganzen ein bisschen mehr Hintergrund zu geben. Ich habe mich jetzt tatsächlich beim Lesen gefragt, da soll es keine Fangfrage sein, aber ich wusste wirklich nicht mehr, was wir da jetzt so potenziell diskutiert haben, was da größere Blöcke sein könnten.
Für eine vierte Kategorie? Also die Idee, das glaube ich, war von Herrn Gebhardt, der berichtet hat, in UK, da gäbe es bis zu 6 Kategorien in der Kapitalflussrechnung oder von der FRC. Daher kam das beseelt, dass man Dinge, die man nirgendwo zweifelsfrei zuordnen kann, in sonstiges, eine sonstige Kategorie, einfach als Auffangkategorie schiebt, um die anderen eben sauber und trennscharf voneinander beschreiben zu können.
Danke.
Das würde dann aber wahrscheinlich bedeuten, dass die Operating, Financing und Investing-Kategorien etwas kleiner sind, als sie beim IASB definiert werden, oder? Denn sonst gibt es wahrscheinlich keinen Grund, warum es so viele Kategorien gibt.
Im Detail leider nicht gesehen, kann man, was Herr Gebhardt damals berichtet hatte.
Stellen wir doch einfach nochmal die Frage an den Fachausschuss. Steht, Herr Thiele hat sich ja bereits positioniert, das ist auch völlig in Ordnung. Wie stehen die anderen Fachausschussmitglieder dazu? Soll die Meinung, dass wir operatives Ergebnis positiv definiert haben wollen, nicht als Residuum weiterhin Bestand haben? Auch mit Blick auf.
Das ist für den ganz wichtigen Bereich. Das hatte ich ja im Vorfeld in den Diskussionen, Ilka, auch als wir da nochmal an der Seite gesprochen haben, weil ich irgendwie an der einen oder anderen Sitzung nicht komplett teilnehmen konnte. Also ich finde das enorm wichtig, dass es eine Vorstellung davon geben muss, was Operating sein soll und nicht einfach nur Residuum. Wir haben viel zu viele Residualgrößen oder nicht definierte Größen. Dafür ist Operating aus meiner Sicht zu wichtig. Ich zahle allerdings sehr, sehr deutlich auch mit hier einer weiteren Inflationierung, dass wir eine vierte, fünfte, sechste Kategorie möglicherweise bekommen. Und fände es richtig, es schon in den drei Bereichen Operating, Investing, Financing zu behalten. Das wird dann wahnsinnig schwierig, das einigermaßen klar und reinrassig zu bekommen, gerade auch in der Abstimmung zur Kapitalflussrechnung. Aber auf der Definitionsebene, denke ich, wird das schon gelingen können und sollte es auch der Anspruch sein, dass es gelingt. Also ich spreche mich dafür aus, dass Operating aktiv definiert wird und habe keinen besonders großen Appetit, weitere Kategorien einzuführen.
Und so ähnlich würde ich das auch sehen, denn ich finde, wenn die Kerngröße für die Analysten das Operating, der Operating Profit ist und ich dann sage, hier sind aber zu viele Unreinheiten drin und ich fange auch wieder als Unternehmen die Bereinigung an, dann tue ich mir da ein bisschen schwer mit, weil den Analysten wäre, glaube ich, durch diese Disziplinierung damit geholfen, theoretisch zumindest, ja. Ob ich da jetzt mehr Kategorien dran flanschen möchte, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der Bedarf nach viel mehr Kategorien so laut ist. Das kommt ja beim FRC und aus UK Gap so ein bisschen aus der Historie heraus. Aber gleichzeitig haben wir uns ja auch alle ein bisschen an diese drei Kategorien gewöhnt. Also ich war da eigentlich jetzt nicht alt, da war mein Herzblut jetzt nicht so dran gehangen, jetzt unbedingt noch mehr Kategorien daran zu ziehen. Aber ich bin immer noch dafür, dass man Operating Profit positiv definiert. Einfach, weil das auch ein bisschen der Anspruch sein muss am Ende des Tages, wenn das so eine große Kerngröße ist. Weil beim Goodwill beschwert man sich darüber, dass es eine Residualgröße ist, ja, und dass das nichts Aussagekräftiges ist, dass es was Spezielles ist. Und eigentlich gehört es auch irgendwie weg. Und jetzt beim operativen Ergebnis tue ich mir ein bisschen schwerer zu sagen, hier ist natürlich Residual in Ordnung. Ich sehe die Probleme der Kategorien und wie man das richtig abgrenzt
Und es ist bequemer, die anderen Kategorien positiv zu definieren. Aber ich glaube, das kann eigentlich nicht die Messlatte für den ISB sein.
Also ich bin auch, also Entschuldigung. Hans-Jürgen, bist du?
Herr Christoph, mal ruhig.
Ich bin auch etwas zwiegespalten, muss ich sagen, weil es ist schon ein bisschen seltsam, dass man jetzt die nicht integralen Associates und Joint Ventures rauszieht und sagt, der Rest ist dann Operating. Also dann ist alles Operating, was nicht integrale Joint Ventures und Associates ist und was Aufgabe von Geschäftsbereichen ist, was dann wegen IFRS 5 separiert wird. Also das ist nicht ganz befriedigend, muss ich sagen. Eine Zwischenkategorie dann aber sauber abzugrenzen, müsste ja dann quasi bei Investing eine Zeile einfügen, quasi Profit from Non-Operating Business, irgendwie sowas. Ja. Ich bin unschlüssig.
Ja, was von meiner Seite klares Plädoyer für eine positive Definition, glaube ich, klar. Was die vierte Kategorie anbelangt, das kann ich immer noch nicht so richtig greifen. Also es ist, was da wirklich im Operating-Bereich bisher unsauber war, dass wirklich eine eigene Kategorie irgendwas Sonstiges rechtfertigt. Ich denke, wenn man den operativen Bereich klar abgrenzt und Investitions- und Finanzierungsbereich hat, und da mag es Grenzfälle geben, wo ich nicht weiß, ob ich das in das eine oder andere Töpfchen reingeben muss. Aber also mir fehlt im Moment, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Fantasie für die Dinge, die dann Sonstiges sein sollten. Also. Also wenn es da wirklich relevante Anwendungsfälle gibt, macht es sicherlich Sinn, das zu tun. Aber ich kann es im Moment noch nicht ganz packen.
Wenn wir das so sehen, und die Frage hat der Thiele ja auch gestellt, dass es unter Umständen halt gar keine Restgrößen gibt, weil wenn alle Kategorien klar formuliert sind, eigentlich am Ende eine leere Menge rauskommen müsste, dann wäre es folglich ja auch egal, ob wir dem Vorschlag des IASB zustimmen oder nicht, weil am Ende dann dasselbe Ergebnis rauskommen müsste. Also wenn die jetzt die Meinung vertreten, dass Investing und Finanzierung scharf abgegrenzt ist, dann muss ex Definitione auch Operating implizit scharf abgegrenzt worden sein, nur halt nicht mit der Positivdefinition, sondern Kraft deiner Aussage, Hans-Jürgen, dass es eigentlich zumindest nach deiner Vorstellung nicht großartig was geben kann, was da noch übrig bleibt. Dann wäre es aber wirklich eher eine Geschmacksfrage, ob man sagt, also wir nötigen euch jetzt, dass ihr euch Gedanken macht dazu, das operative Ergebnis positiv zu formulieren, einfach weil es aus Adressatensicht so eine unglaublich hohe Bedeutung hat und eben eine deutlich höhere Bedeutung, als jetzt genau zu wissen, was ist denn das Investive oder das Finanzierungsergebnis. Ich meine, was man machen kann, ist, dass man dem IASB ja durchaus praktisch das nochmal mitgibt und eben klar zu definieren, worin, denn abgesehen jetzt von der Frage, warum ihr nicht der Meinung seid, dass man das so scharf abgrenzen kann, es denn unter Umständen Sachverhalte gibt, die sich einer deutlichen Zuordnung in eine der drei Kategorien entziehen und dem nochmal nachzugehen. Aber ich glaube, unsere Motivation war doch die, dass wir gesagt haben, Analysten gucken vor allen Dingen auf das operative Ergebnis und dann genau dieses Ergebnis mit diesem Residuum-Charakter zu versehen, das ist irgendwo schräg, das passt nicht. Und ich meine, das bringt die Antwort im Augenblick her. Ob wir jetzt mit der vierten Kategorie da hinten noch operieren oder so, das können wir im Zweifelsfall sonst auch runtertun. Aber ich glaube, der Kern unserer Antwort, der sagt ja genau das. Ich hätte da vielleicht sogar nur gesagt, da finde ich das Regret ein bisschen zu höflich. Denn die Frage lautet ja oben knallhart, do you agree with this proposal? Und eigentlich müsste man dann fairerweise sagen, nö. oder es so konditionieren, dass man sagt, nö, es sei denn, es kommt das Gleiche raus. Dann ist es uns egal. Aber damit definieren wir ja praktisch einen Arbeitsauftrag für den IASB, nochmal nachzuprüfen, ob es denn in diesem Operating Plus Residuum etwas gibt, was Residuum ungleich leere Menge werden lässt. Schweigen im Walde, alle ratlos.
Ich sag mal sowas. Da, wo es ein bisschen haken könnte, wo man sicherlich nochmal um eine Nachschärfung bitten könnte, das tun wir eigentlich auf der Seite 4 oben, ist diese ganze Geschichte mit der Entities Main Business Activities. Was da denn eigentlich gemeint ist. Ich denke mal wieder an die Segmentberichterstattung, das referenzieren wir ja auch da, wo es dann häufig in Segmentberichterstattungen eben Segmente gibt, aber dann noch irgendeinen sonstigen Bereich, in so Nebentätigkeiten, würden wir vielleicht an anderer Stelle dazu sagen. Und da würde ich mich jetzt fragen, ist das auch im operativen Bereich was Sonstiges oder ist das außerhalb des operativen Ergebnisses? Und das wäre dann für mich unter Umständen eine 4. Kategorie, wobei ich mir das aber auch besser vorstellen könnte im operativen Bereich, wenn es einfach irgendwas Operatives ist. Was wir damals bei Henkel hatten wir mal irgend so ein Kerzengeschäft irgendwo her. Das haben wir dann nicht lange gehabt, aber das muss da halt auch irgendwo stehen. Ja, und das ist nicht Main Business und nie gewesen und soll es auch nie sein, aber es muss halt irgendwo hin. Ja, und dann eben die Frage, ist das irgendwas Sonstiges, Übriges innerhalb des operativen Ergebnisses oder ist das irgendwo eine 4. Kategorie, weil Financing und Investing ist es sicherlich gar nicht.
Also ich hätte erhebliche Schwierigkeiten damit, wenn wir so eine Resterampe aufmachen würden. Nach dem Motto, alles, was nicht sauber zuzuordnen ist, geht dann in irgendwie All Other oder Miscellaneous oder vergleichbar hinein.
Ja, vor allem Aufwendungen.
Und bei dem anderen Thema bin ich bei dir, Hans-Jürgen, weil wir haben eine ganze Menge integrierter Industriekonzerne, die neben einem Produktivbereich, einem Dienstleistungsbereich, also neben der Fabrik mit Gütern Dienstleistungsbereiche haben oder eben auch Finanzierungsthemen dabei haben. Und da wird es ja besonders virulent. Ich würde unverändert deutlich ins Schaufenster stellen wollen, haben wir alle schon mehrfach gesagt, bitte direkt definieren. Ich stolpere, Andreas, über dieses Regret gar nicht so doll, aber vielleicht würde ich an der Stelle dann lieber nicht we would prefer, sondern eher we would insist oder we think it is non-justifiable not to define irgendwas in der Form. Und auch nochmal den Kapitalmarktaspekt hervorzubringen, dass es an der Zielsetzung vorbeigeht, wenn man das wirklich nur als Residuum definiert.
Und wie gesagt, es ist eben nicht gut genug zu sagen, wir finden es sehr schwer. Also wird ja ein bisschen der Eindruck vermittelt, ja. Das kann nicht der Anspruch eines Standardsetzers sein.
Agree. Und es verlagert das Problem, ne? Also der,
ja, absolut.
Wie das machen soll, dann weiß es der Preparer nicht und der Prüfer muss irgendwas abzeichnen. Das ist dann etwas, was nicht, wo der Standardsetzer nicht accountable ist.
Aber beantwortet das wirklich die Frage? Also wir haben jetzt die eine Kategorie positiv definiert und wir wollen keine Restrampe. Dann müssen wir uns jetzt eine der anderen beiden raussuchen, um das reinzutun dort. Und die werden dann natürlich, weil wir sagen, die Operating-Kategorie ist wichtiger, okay, dann sage ich, das tut weniger weh, die anderen zu verkorksen. Aber müsste ich nicht eigentlich, und deswegen fand ich auch den Ansatz mit dem Beispiel, was potenziell für Unschärfen sorgt, so gut, wäre es nicht eher wichtig, dass das IASB auch schaut, was potenziell für Verwerfungen sorgt oder was nicht klar zuordnenbar ist, weil letztlich kriege ich mir dann immer solche Probleme. Oder ich akzeptiere eben die größere Resterampe. Aber die Ziel muss natürlich sein, die klein zu halten. Und ich glaube, dann ist es auch wirklich, es ist mir auch nicht egal, woran ich die Definition starte. Also für mich aus kann man auch die Operating-Kategorie machen, aber man muss halt damit umgehen, dass die Kategorien am Ende so sauber definiert sind, dass ich als Anwender alles einsortieren kann auf die drei Kategorien und dass wir nicht eine Kategorie haben, die dann einfach groß Reste aufnimmt. Und diese potenziellen Reste wäre, glaube ich, schon wichtig zu identifizieren. Auch natürlich, dass es nicht unser Job allein ist, sondern wenn wir Ideen haben, kann man ja gerne mitgeben, aber natürlich durch das IASB. Also, dass wir überhaupt die Gefahr sehen, ist natürlich ungünstig. Aber ich glaube, allein die positive Definition der Operating-Kategorie befreit uns nicht von Folgefragen.
Müsste es dann, oder wäre es dann eine Möglichkeit, vielleicht grundsätzlich zu sagen, also die Antwort hier vielleicht ein bisschen umzuformulieren, aber den Fokus darauf zu legen, dass wir es regretten oder strange finden oder wie auch immer, dass man dem Kapitalmarkt was Gutes tun will, weil man jetzt einen Operating Profit definiert, dann aber davor zurückscheut, die Operating Category, die daran hängt, positiv zu definieren. Dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es bei einer sauberen Konzeption keine Resterampe geben dürfte, sondern dass sich alles widerspruchsfrei in eine der drei Kategorien fügen müsste. Dann scheint es aber so zu sein, dass diese Definition von Operating, die dann offensichtlich ja breiter zumindest mal als an Entity's Main Business Activities ist, mit Unterkategorien versehen werden müsste. Ja, wenn ich sage, da soll grundsätzlich mal alles das rein, was die Main Activities sind, dann ist das klar, aber das Kerzengeschäft von Hans-Jürgen, das sollte dann auch irgendwo damit drin sein. Dann gibt es also Ancillary Activities oder so etwas. Sollen die jetzt nur deswegen draußen bleiben? Wenn nein, weil sie operativ veranlasst sind, will ich sie aber vielleicht trotzdem irgendwo ein bisschen abspalten? Will ich eine Zwischensumme bilden oder so? Ich glaube, die Frage, die sollte man dann schon ansprechen und auch klären lassen. Wir könnten natürlich auch sagen, dass wir wirklich theoretisch rangehen und sagen, also eigentlich darf es gar keinen Rest geben. Gibt es nach der Kapitalflussrechnung auch nicht. Das ist dann nur die Veränderung des Zahlungsmittelfonds. Und dann wäre die Frage, wenn wir tatsächlich sagen, das eine sind Erfolgsgrößen, das andere sind Zahlungsgrößen, warum gibt es da einen Unterschied? Und wenn es uns gelingt, im Grunde genommen in der Kapitalflussrechnung das solch einwandfrei abzugrenzen, warum geht das dann in der G&V nicht? Hans-Jürgen, du hast noch einen Vorschlag.
Ja, nee, ich wollte dir nur beipflichten, in einer Kapitalflussrechnung hätten wir denn die Kerzen im operativen Bereich. Ja, also insofern ist nur die Frage, wird es da gesondert ausgewiesen oder nicht? Und das wäre dann natürlich auch hier für das Operating Profit entsprechend zu klären.
Darf ich auch im Sinne der Zeit vielleicht einen Vorschlag machen, dass wir die Beantwortung dieses Teilkomplexes nochmal zurückstellen? Denn das scheint mir eine sehr wichtige Frage zu sein, wie stark wir das am Ende stressen wollen. Wir kommen wahrscheinlich heute ohnehin nicht durch alle Aspekte von Frage 2, dazu ist es ein bisschen umfangreich. Aber dass wir das dann auf der nächsten Sitzung am 18. auf jeden Fall nochmal wieder, am 17. nochmal vornehmen. Und vielleicht einfach nochmal versuchen, ein oder zwei von den folgenden Punkten unter Frage 2 mit zu adressieren, um da auch zu sehen, wie scharf sehen wir denn da unsere Positionierung. Sie haben ja, Frau Kranitz, dann in dem späteren Teil noch einige Präzisionsfragen im Grunde genommen gestellt, ob der Fachausschuss bei seiner Meinung bleibt oder ob er das schärfer formulieren möchte oder so. Und vielleicht sollten wir das zusehen, dass wir da noch irgendwo einen Haken dran kriegen. Ich glaube, der nächste Aspekt, die Clarification needed regarding notion of an entity's main business activities, das ist, glaube ich, unstrittig. Wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, da stelle ich Nicker fest und Hans-Jürgen, du hattest da auf diesen Punkt ja auch schon hingewiesen. Der schien mir nicht kontrovers zu sein. Gibt es trotzdem Anmerkungen zu diesem Unterabschnitt? Das scheint eher nicht der Fall zu sein. Dann würde ich doch mal die dritte Kategorie aufrufen, denn da ist schon die erste Frage dann von Frau Kranitz dran.
Die dritte Unterantwort steht unter der Fehlen eines grundlegenden Prinzips der Zuordnung der Erträge, Aufwendung auf die Kategorie Operating. Und im Grunde argumentieren wir hier vor allem, dass ein übergeordnetes Prinzip der Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf die Kategorie Operating fehlt. Paragraph B33 enthält zwar ein wenig Guidance, nämlich man verweist darauf, dass Erträge und Aufwendungen aus Assets, die in der Produktion und damit in einem operativen Bereich eingesetzt werden, aber eben Betonung liegt auf Assets und die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen in der Kategorie Operating auch in der G&V auszuweisen sind. Und wir argumentieren hier weiter, dass man dies so verstehen könnte, dass das eigentliche Zuordnungskriterium das Asset oder die zugrunde liegende Verbindlichkeit, aus der Erträge und Aufwendungen resultieren, das Zuordnungsprinzip darstellt. Wir verweisen dann weiterhin darauf, dass uns das an das Financial Statement Presentation Projekt erinnert und dass dort vorgeschlagen ist. Und lehnen diese vorgeschlagenen Regeln. Vielmehr schlagen wir vor, dass das übergeordnete Prinzip darin bestehen soll, darauf lauten sollte, ob die Erträge und Aufwendungen angefallen sind, um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen, das heißt der Generierung von Umsatzerlösen beigetragen haben. Und aus diesem Grund würden wir auch weiterhin ablehnen, dass die Zinserträge auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in der Kategorie Operating gezeigt werden sollen. Hintergrund ist hier, dass auch wieder die Logik zugrunde gelegt wird, dass die Zinserträge auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen deshalb in Operating gezeigt werden sollen, nach dem Willen des ISB, weil die Forderung aus Lieferungen und Leistungen ein Operating Asset ist, wenn man so will. Und das entscheidend sei. Ferner sei in diesem Zusammenhang auch noch unschlüssig, dass die Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten und aus Lieferungen und Leistungen in Konsistenz zu den Zinserträgen aus Forderungen und Lieferungen und Leistungen ausgewiesen werden. Die sollen nämlich nicht in Operating sein, sondern in Financing. Und wir weisen darauf hin, dass es uns unklar ist, ob insgesamt Erträge, Aufwendungen aus einem einzigen Asset in einer einheitlichen Kategorie jeweils auszuweisen sind. Oder ob einzelne Erträge und Aufwendungen betreffend eines Assets sich auch in mehreren Kategorien ausweisen könnten, auswirken könnten. Ferner weisen wir darauf hin, dass uns die Beispiele und der Verbindlichkeitsgrad der gegebenen Beispiele unklar ist. Und auch unklar ist, ob hiervon Abweichungen möglich sind. Also die beispielhaft genannten Sachverhalte im Exposure Draft, ob auch eine andere Lösung möglich sei. Und zu guter Letzt, es fehlen Vorgaben, unter welchen Umständen eine Ausweisänderung, das heißt eine abweichende Klassifizierung, vorzunehmen ist. Hier enthält der ED lediglich für den Ausweis von integralen, nicht integralen assoziierten Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen eine Vorgabe bei Ausweisänderungen. Ansonsten fehlen Vorgaben zur Änderung der Klassifizierung. Und die erste Frage, die ich an den Fachausschuss habe, ist, wir haben ja schon über das Cohesiveness Principle gesprochen und dann lass uns die Vorschläge hier an die vormaligen Vorschläge des Financial Statement Presentation Projektes erinnern. Bislang in der Antwort lehnen wir die Vorschläge insoweit ab. Und die Frage ist, ob sich der Fachausschuss da noch schärfer oder sanfter äußern möchte im Hinblick auf die Kohärenz. Oder die Vermutung, dass die treibende Kraft hinter dem Zuordnungsprinzip, was hier vorgeschlagen wird, nicht eigentlich mutmaßlich die Kohärenz ist. Wenn ja, ob wir das so haben wollen würden oder nicht. Feuer frei.
Also mache ich mal wieder.
Hans-Jürgen, statt du.
Ich bin ja erklärtermaßen ein relativ großer Freund von Kohärenz, aber auch explizit bezogen eben auf P&L und Cashflow Statement. Ich glaube, dass Andreas, du hast das vorhin schon mal gesagt, das Presentation Project ist ja, glaube ich, im Wesentlichen an der Bilanz gescheitert. Und da haben wir jetzt noch so ein paar Wurmfortsätze, dass die Associates da gesondert gezeigt werden sollen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine super Kohärenz. Ich glaube, damit könnte man leben. Ich finde es sogar relativ konsequent, wenn man das in den Flussrechnungen explizit ausweist, da auch mal die Basis zu zeigen, was da los ist, ohne dass man jetzt die ganze gesamte Aktivseite nach Operating und Finance und Investing aufgliedern soll. Also insofern schon völlig d'accord. Mir hat es ehrlich gesagt hier vom Tenor ganz gut gefallen. Ich hatte jetzt keine konkreten Anmerkungen, aber das Thema Kohärenz, da braucht man die richtige Dosierung und die richtige Balance da rein.
Ähnlich indifferent wie Hans-Jürgen. Also wenn man sich überlegt, woher die IFRS kommen mit dem starken Fokus auf die Bilanz, wenn man sich überlegt, dass man ja auch, sagen wir mal, sowas wie Return on Capital Employed oder dergleichen berechnet und da ja auch eine Entscheidung treffen muss, was ist operatives Vermögen und was eher nicht, klingt es erstmal sehr charmant mit der Kohärenz zwischen P&L und Bilanz. Aber die Gegenargumente sind natürlich nicht minder schwer. Von daher würde ich mich wahrscheinlich dem aktuellen Text anschließen. Wo ich etwas drüber gestolpert bin, aber das können wir auch gerne dann gleich im Anschluss diskutieren, ist diese Referenz auf the entity's main business activities und dann insbesondere dieser Klammerzusatz, dass die Main Business Activities schlussendlich zu einer Generierung von Umsatzerlösen führen. Weil das erscheint mir schon relativ eng, wenn wir uns überlegen, wie viel heutzutage in sonstige betriebliche Erträge klassifiziert wird. Die berühmten Kantinenerlöse und dergleichen, die werden ja nach dieser Definition dann ganz klar nicht mehr operativ. Von daher weiß ich nicht, ob wir hier in die richtige Richtung galoppieren tatsächlich. Mit dieser hier vorgeschlagenen Definition.
Also was ich schwierig finde, ist nach wie vor auch die Definition, das haben wir ja auch mal angemerkt, was ist denn eigentlich im Singular die Main Business Activity und was passiert in dem Augenblick, wo ich den Konzern habe, der mehr als eine Business Activity hat und die relativ nah beieinander stehen und wo ich auch weiß, dass beispielsweise der Finanzdienstleister, der integriert ist, natürlich so verwoben ist in einer Produktion und dafür Sorge trägt, dass ich eben auch die Absatzfinanzierung durchführen kann. Wenn ich dann wirklich in der Variante, dass ich sage, diese Absatzfinanzierung hat mit der operativen Geschäftstätigkeit so gar nichts zu tun. Oder gibt es vielleicht so eine Art Operating 1 und Operating 2 oder wie weit muss Main und Other auseinander sein? Oder wie viele kann es überhaupt nebeneinander geben an den Aktivitäten? Das sind so Themen, die sind aus meiner Sicht nicht klar genug. Das ist auf der G&V schon schwierig und das zeigt sich nachher genauso auf der Bilanz. Und ich denke, wir wollten schon eine Vergleichbarkeit der Definition, aber nicht dieses Kohärenzprinzip komplett durchführen, weil man dann wieder in der Matrix hinsichtlich der Überleitung von Positionen ist, die wir in der Vergangenheit in Projekten gesehen haben. Da hat es nicht funktioniert und ich glaube, das wird jetzt hier an der Stelle auch so nicht funktionieren, wenn die Zielsetzung nicht klarer ist, was eigentlich mit Main an der Stelle gemeint ist. Also ich würde mich auch dagegen aussprechen wollen, dass ein Financing automatisch immer nicht operating sein kann. Das hängt aus meiner Sicht wirklich vom Business Model und auch vom Einzelfall ab. Kann im Großanlagenbereich insbesondere auch das entscheidende Kriterium sein, ob sich ein Kunde für den Produzenten entscheidet, denn möglicherweise gibt es gar keine anderen Möglichkeiten der Finanzierung. Das ist, wie gesagt, so miteinander verwoben. Wir sehen das hier insbesondere bei den chinesischen Unternehmen, die sehr deutlich auch die Absatzfinanzierung mitbetreiben. Das kann man aus meiner Sicht nicht sinnvoll trennen.
Aber dann würdest du das Wort Absatzfinanzierung immer auf der ersten Silbe stressen. Es ist eine Absatzfinanzierung und keine Absatzfinanzierung, oder?
Und das ist wahnsinnig schwierig, Andreas. Wo wirst du jetzt, ob du jetzt irgendwo die Betonung setzt oder nachher, wo ist die Differenzierung? Wenn ich in der Lage bin, die Finanzierung auch anderweitig zu bekommen, das hier aber günstig ist, habe ich eine Art Quersubvention, habe ich sonstige Sachen mit dabei. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Unternehmen in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell nach wie vor in dieser Form auch präsentieren zu können.
Aber würdest du sagen, dass eine Absatzfinanzierung, die wirklich sagen wir mal, bedeutsam ist, um überhaupt das operative Geschäft durchführen zu können, du hast Großanlagenbau genannt oder auch chemische Industrie, würdest du an der Stelle sagen, dass die Tatsache allein, dass die Finanzierung das operative Geschäft triggert, aus dieser ganzen Finanzierungstätigkeit operatives Geschäft werden lässt? Oder hängen wir uns an der Stelle schlicht und einfach zu stark dabei auf, dass wir Main Business Activities mit, sagen wir mal, Core Activities oder Hauptgeschäftszweck oder so etwas übersetzen, was hier vielleicht gar nicht dann unbedingt gemeint ist oder wo wir darauf hinwirken sollten, dass das nicht der Kern ist. Denn wenn ich einen Automobilproduzenten habe, der gleich eine Absatzfinanzierung und meinethalber auch ein Versicherungsgeschäft mit dabei hat, dann würde ich trotzdem nicht sagen, dass das in Frage stellt, dass die Geschäfte irgendwo ineinander verwoben sind. Nur macht es für mich aus den Banktätigkeiten eben auch kein Autogeschäft, genauso wenig aus den Versicherungstätigkeiten.
Ist aber nichtsdestotrotz die Frage, ist es tatsächlich eine separate Finanzierung oder ist es etwas, was unmittelbar mit der wesentlichen operativen Geschäftstätigkeit zusammenhängt? Und wie berichte ich da an der Stelle darüber? Im Vergleich zu einem Unternehmen, was ohne die Kundenfinanzierung zu betreiben, eine separate Bankfunktion beispielsweise hat, was es ja auch gibt.
Klar. Nur wenn ich dann an der Stelle auf den Legalaspekt gehe und sage, hast du eine Banklizenz, ja oder nein, dann wäre es wahrscheinlich Form over Substance, oder?
Weiß ich nicht, du hast auch eine Banklizenz, wenn du deine Absatzfinanzierung betreibst. Und das wäre für mich jetzt nicht das ausschlaggebende Argument. Worauf man achten oder worauf man hinwirken könnte, wäre beispielsweise, wie führe ich diese Finanzierung durch? Führe ich nur Finanzierung durch für meine Produkte oder meine Dienstleistungen mit meinen Kunden? Oder führe ich Finanzierung durch auch bei nicht operativen Kunden? Oder führe ich beispielsweise, wenn der operative Kunde bei einem Mitwettbewerber kauft, für den trotzdem die Finanzierung durch? Das wären ja so Differenzierungskriterien, über die man beispielsweise nachdenken könnte. Also wie verhalte ich mich an der Stelle am Markt? Und wie stark ist das miteinander, wie stark ist das Business als solches integriert? Und bin ich noch in der Lage, und das ist für mich eigentlich auch das Wichtige, bin ich in der Lage, meine Produktion zu verstehen, wenn ich sage, ich habe diesen Finanzierungsaspekt nicht mit dabei, würde die Produktionstätigkeit genauso auch in diesem Stück Zahlen, in dieser Form durchgeführt werden können?
Dann würde, wenn ich das jetzt mal zu Ende denke, das aber auch ein sehr starkes Argument sein, integrale, also Geschäft aus integralen Associates und Joint Ventures und Operating zu zeigen und nicht daraus zu trennen, oder? Genau mit derselben Begründung.
Wieder eine Frage von Definition. Was ist wann wie integral? Das ist ja nicht nur Joint Ventures und Associates, das ist dann ja vor allem auch sehr die Tochtergesellschaft, an der ich jetzt hier
dran bin. Ja gut, aber da hast du die Frage, das ist originär, ja?
Und die Sorge, die ich habe, ist, dass man hier ein Unternehmensmodell virtuell vor der Flinte hat und sagt, Finanzierung hat doch eigentlich mit der Produktion nichts zu tun und mit dem Absatz auch nicht, also ist es besonders darzustellen. Was auf eine Vielzahl von Unternehmen sicherlich zutrifft, aber eben nicht auf alle. Und die Frage ist, wie viel Flexibilität ist da und was kommt an Objective rüber, was man eigentlich im Operating, was man im Financing zeigen will.
Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber wäre es nicht zielführender zu postulieren, zunächst sortenrein zu bleiben und zu sagen, Absatzfinanzierung ist eine Finanzierungstätigkeit und keine operative Tätigkeit. Und sollte allerdings der Finanzierungsbereich ein solches Volumen annehmen, dass er inhärenter Bestandteil ist, dann liegt ein Konglomerat vor und da habe ich dann schlicht und einfach einen Sachverhalt, um den ich mich separat kümmern muss. Also ich stelle mir ansonsten halt es extrem schwer vor, warum ich dem einen zubilligen soll, dass sein Geschäft jetzt unter Operating ausgewiesen wird, das vom Nachbarunternehmen, der auch eine Absatzfinanzierung betreibt, aber vielleicht nicht so stark verhoben ist oder es nicht so evident ist, dem versage, das zu tun und ihn zwinge, dass er das unter Finanzierung ausweist. Also da hielt ich das Thema Sortenreinheit definitiv für einfacher abgrenzbar. Ist aber dann letztlich eine Frage, wenn der IASB jetzt gefragt würde, wie er derartige Dinge regeln wollte und damit Substance over Form kommt, was für ihn Substance?
Weißt du, wofür ich am meisten Sorge dabei habe, ist, dass wenn er hier die Dinge, also nehmen wir mal an, du würdest eine Automobil der Marke A kaufen und du hast auch eine A-Band gleichzeitig damit dabei, dass du sagst, von würde, wäre mein Zinssatz, I don't know, 3,5%. Der Automobilhersteller gibt mir aber 0,5%. Das heißt, ich habe diese versteckten Kredite und Rabatte mit dabei. Würde ich dann, wenn ich lupenrein vorgehe, hingehen müssen und sagen müssen, die eigentliche Absatzfinanzierung ist aber 3,5% und der Rest ist jetzt ein Rabatt, den ich auf dem Absatzmarkt abgebe. Die Dinge sind ja bewusst zusammengesetzt und auch gebündelt worden. So, wenn ich jetzt hingehe und die These vertrete, die Absatzfinanzierung wird durch ein Bundle-Geschäft im Wesentlichen vorgenommen, dann stellt sich die Frage, was bleibt eigentlich an lupenreinem Geschäft noch über?
Hat Sven sicherlich einen Punkt, allein aus Praktikabilitätsgesichtspunkten. Multiple Element Accounting sozusagen auch noch über die P&L hinweg, das will man, glaube ich, keinem wünschen. Ja. Das ist in der Tat ein Argument.
Und das, finde ich, muss der Standard, also ich weiß nicht, sind wir der Meinung, dass diese Diskussion vom Standardsetzer ausreichend genug geführt worden ist, um Guidance rauszugeben, dass wir mit der Guidance später arbeiten können und sie anwenden können?
Die Frage ist, glaube ich, die einfachste zu beantworten. Da, glaube ich, würden wir relativ schnell sagen, nö, definitiv nicht. Und ich meine, wir haben ja viele Fragen, die wir als offen definiert haben, hier aufgeführt unter der Antwort in Frage 2. Aber fairerweise müssen wir wahrscheinlich sagen, wir haben auch keinen konstruktiven Gegenvorschlag, oder? Also abgesehen davon, dass wir gesagt haben, bitte definiert mal Operating positiv. Und wir geben uns ein paar Anhaltspunkte, wie man das machen könnte. Aber jetzt konkret auf deine Frage, wie würde ich denn mit Bündelgeschäften umgehen, haben wir wahrscheinlich auch keine Antwort, oder? Da würde uns auch der Rekurs auf eine Segmentberichterstattung nicht großartig weiterhelfen.
Nee, die Antwort ist eine, die nicht besonders attraktiv ist, Andreas, nämlich, dass man hingehen würde und würde jetzt bei der G&V nicht nur eine Spalte haben, lass das vorher mal weg, sondern du würdest möglicherweise mehrere Spalten haben, wo du sagst, ich habe verschiedene Geschäfte parallel, die so verwoben sind und das ist auch Teil von Operating. Dann habe ich irgendwo Zwischensummen, die ich anderweitig definiere. Wird nur wahnsinnig komplex an den Stellen, aber so geht man ja eigentlich auch im Rahmen von Planung und Steuerung vor, dass man klar sagt, wie sind die Geschäfte miteinander verbunden. Wollen Unternehmen das in der Form soweit zeigen? Nicht notwendigerweise. Führt das, was das ILB hier vorschlägt, zu einer Verbesserung im Gegensatz zum Status quo, wo es doch eigentlich nur darum geht zu sagen, Operating Income ist wichtig, guckt jeder von der Analyse drauf, habe ich bisher nicht vorgesehen. Man kann möglicherweise auch zu anderen Formen von Zwischensummen kommen. Ich bin dann bei der Problematik, dass ich nicht die unmittelbare Vergleichbarkeit habe. Und dann bin ich immer wiederum, eigentlich komme an diesem Punkt, immer wieder die unmittelbare Vergleichbarkeit haben wollte, dann komme ich zu einer Standardisierung und diese Standardisierung ermöglicht es mir nicht mehr, die Unternehmensstory in der Form tatsächlich auch berichten zu können. Und dann bin ich wieder bei den APMs. Also wir drehen uns da ja eigentlich im eigenen Sumpf von Argumenten.
Die Frage ist ja, wie stark ich darunter differenzieren möchte. Also die klassische Einteilung Operating Financing Investing ist ein klassisches Geschäftsmodell, das geht davon aus, dass es so eine, ich sag mal, zentrale Unternehmensfinanzierung gibt. Also da kümmern sich Leute darum, wie das operative Geschäft halt finanziert wird. So, und das Ganze wird in dem Moment spannend, wo es auch eine echte Absatzfinanzierung gibt, weil das eigentlich nicht mehr die klassische Vorstellung von Unternehmensfinanzierung im ureigentlichen Sinne ist. Und da finde ich die Frage durchaus legitim, ob das nicht auch irgendwo was mit dem operativen Bereich zu tun. Also das müsste man dann möglicherweise trennen und gesondert eben zeigen und auch nicht so pauschal, wie man das im Moment manchmal sieht, dass so die gesamten Zinsen entweder links rum oder rechts rum wandern. Müsste man auseinanderhalten, wenn es denn überhaupt vom ganz konkreten Geschäftsgebaren im Finanzbereich so geht. So, Sven, jetzt machst du es natürlich noch fünf Ecken komplizierter. Mit allen möglichen Mischmodellen ist absolut gerechtfertigt. Aber dass sich dann am Ende des Tages noch eine echte Vergleichbarkeit vorzustellen, das ist schlichtweg nicht möglich. Das ist einfach nur die Frage, zerschneide ich jetzt schematisch oder mache ich die Welt so bunt auf, dass ich wirklich diese Sonderlocken auch wirklich mit einfangen kann. Also ich glaube, es braucht einen Kompromiss und am Ende des Tages geht es um Transparenz. Dass man dann in den einzelnen Details nochmal ein bisschen zeigt, was ist wirklich drin und was ist die Motivation, irgendwelche Bereiche an der einen oder anderen Stelle auszuweisen.
Wir sind alle keine User, aber wenn ich mich so gedanklich in die Position des Users reinversetze und mir die Beispiele vor Augen führe, die Sven eben gemacht hat, ich könnte mir schon vorstellen, dass Analysten diese Geschäftsmodelle definitiv als Operating sehen. wäre meine Vermutung, wenn jetzt ein Großanlagenbauer sozusagen seinen Kunden quasi eine Finanzierung mitverkauft, würde es für mich jetzt erstmal naheliegender sein, dass das als Operating eingestuft würde. Dass das ISB ein bisschen indifferent ist, sieht man ja schön an den Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Auf der einen Seite wird es als Operating klassifiziert bei den Forderungen, bei den Verbindlichkeiten wiederum nicht. Das ist ja in sich in keinster Weise schlüssig. Aber was heißt das für uns? Im Prinzip, es wirft einen wieder zurück zu dem ursprünglichen Punkt. Ich würde sagen, eigentlich müsste man positiv Operating definieren, ein klares Prinzip definieren und das wahrscheinlich auch als erstes angehen und dann in der Kausalkette als zweites dann zu schauen, was ist Investing und Residuum Financing. Das ist sicherlich auch nicht optimal, aber je länger man drüber nachdenkt, desto mehr erscheint es plausibel.
Um sicher zu gehen, das würdest du dann parallel genauso in der Kapitalflussrechnung machen?
Das war jetzt eine Fangfrage.
Wollte mal wissen, wie beträumt du in Sachen Kohärenz bist.
Ja, nee, die Antwort, die muss ich noch durchdenken.
Haben wir noch mehr kreative Beiträge von den Kollegen?
Nee, nicht von mir. Aber Zinsaufwand für Leasingverbindlichkeiten sind dann aber Financing, oder? Das schon, weil eine Verbindlichkeit da ist.
Leasinggeber,
genau.
Für Leasingnehmer.
Leasingnehmer.
Würde ich aber auch sagen, ich habe das Leasinggut, was ich mir da bestellt habe, das wende ich in meinem operativen Geschäft ein. Und wenn ich diese Leasingfahrzeuge nicht hätte, ja, dann könnte ich mein operatives Geschäft gar nicht betreiben. Und jetzt rupfe ich auch wieder was auseinander. Also da fällt mir natürlich auch schon so eine Argumentationskette ein. Ich meine, im Prinzip kommen wir jetzt ja eigentlich an das Umkehrproblem zu dem, was wir ja lange diskutiert haben bei dir, Christoph. Du bist eine Bank und hast über, was weiß ich, Rettungserwerbe in irgendeiner Form artfremdes Geschäft mit dabei und hast die Frage gestellt, wo zeige ich das denn eigentlich? Und jetzt kommen wir im Grunde genommen eigentlich genau in die umgekehrte Sichtweise. Wir haben ein klassisches Produktionsgewerbe, wo aber eben eine Absatzfinanzierung mit drin hängt. Und wo wir sagen, das mag früher mal sortenreiner gewesen sein, aber heute sind die Geschäfte unter Umständen so verwoben, dass ich es eigentlich nicht mehr sauber trennen kann und dass die sich vor allen Dingen auch gegenseitig bedingen, dass der Kunde gegebenenfalls das operative Geschäft gar nicht erst abschließt, wenn er nicht die Finanzierung mit dabei hat. Und ich kann sie auch nicht einfach substituieren. Ich kann natürlich von außen jetzt ganz schematisch nachgucken und sagen, fließt da Geld? Ja, werden da Zinsen gezahlt? Ja, und sortiere dann einfach entsprechend zu, aber dann komme ich tatsächlich zu Svens Problem zurück. Dann kann ich zwar eine Vergleichbarkeit herstellen, aber das wird eine Pseudo-Vergleichbarkeit, weil das Geschäftsmodell dieser Unternehmen dann eben nicht sachgerecht abgebildet ist. Wie lösen wir das Problem? Weil lösen muss es am Ende sowieso der IASB, das ist dann für uns die angenehme Sache, aber wie formulieren wir unsere Antwort?
Also eine Variante könnte diejenige sein, dass wir sagen, wir wollen schon lupenrein diese drei Kategorien haben und die sollen auch bitte direkt definiert sein. Und dann haben wir irgendwo diesen Lumpensammler, um den wir nicht drum herum kommen. Und uns ist das ein bisschen zu billig, ihn als Restaurant oder Lumpensammler irgendwo zu zeigen, sondern man müsste auch hier nochmal eine Tiefenbohrung machen und überlegen, kann es denn aus guten Gründen, und dann habe ich nicht mehr die unmittelbare Vergleichbarkeit, weil sich die Geschäftsmodelle schlicht und ergreifend unterscheiden, sollte dann dieser sonstige Posten nicht auch auf Operating, Financing und Investing in einer Unterkategorie mit aufgeteilt werden, dann kann ich nämlich berichten, ich habe hier einen Finanzierungscharakter, der aber so stark mit dem operativen Geschäft verbunden ist, dass man eben auch ihn als eine Sonderkategorie innerhalb des Operating zeigen muss.
Das bedeutet, du würdest, wenn ich dich richtig verstehe, dann deren Prinzip der Main Business Activity retten und sagen, Main Business Activity wäre klar Operating-Kategorie erster Güte, wenn man so will. Und dieses Hilfsgeschäft, was mit dem Operativen verbunden ist, das würdest du dann nicht mehr in der ersten Kategorie zeigen, sondern in deinem Lumpensammler und dort in der Untergruppe Operating.
Und jetzt ist die Frage, wo ich das darstelle. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich im Prinzip dann, wenn du so willst, im Extremfall 6 Kategorien habe. Und zwar ein Operating mit einer Unterkategorie Main und Other und ein Financing mit Main und Other und ein Investing mit Main und Other. Ob es das Other überall gibt, weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Resterampe irgendwo separat habe, sondern ich würde schon diese Kategorien dann im Operating als Oberkategorie zuordnen, um zu sagen, ich zeige etwas, was ich unmittelbar vergleichbar mit anderen Unternehmen habe, weil das Loop-Bereich ist. Aber das erzählt nicht die gesamte Story. Ich muss diesen anderen Bereich auch mit hineingeben und bin dann in der Lage, aber hier diese beiden verschiedenen Informationsquellen geben zu können. Und dann kann derjenige User eben auch das Geschäft auf der einen Seite verstehen, aber mich vielleicht mit einem lupenreinen anderen Unternehmen auch vergleichen, wenn daraus irgendwie aus Sicht des Analysten eine sinnvolle Erkenntnis kommen sollte.
Ich meine, wenn es hier primär um Zinsen und Dividenden beispielsweise geht, das könnte man ja relativ leicht lösen, indem man angibt, im operativen Ergebnis sind enthalten Zinserträge, Dividendenerträge in dem und dem Umfang über eine Anhangangabe oder wie auch immer. Die Frage ist, gut, Investing wird dann schon etwas tricky.
Was ist eigentlich, Stefan, mit deinem gesamten Bereich, der auch in den sonstigen betrieblichen Augenblick drin hängt, sowohl Aufwendung als auch Erträge?
Es werden nochmal nachgefragt. Also du würdest bei jetzt so einer Absatzfinanzierung diese Zinskomponente im Financing zeigen, aber eher als Sonstiges, also quasi vielleicht nochmal so in Klammern dahinter eigentlich operativ und nicht als Teil im operativen Ergebnis davon Finanzierung oder sowas.
Nee, ich würde es genau umgekehrt machen. Also mein Vorschlag wäre im operativen Ergebnis, sondern mein Main Business ist die Produktion einer Anlage. Das habe ich im Operating stehen, aber ich verstehe das nicht komplett, wenn ich den Finanzierungsarm für diese Anlage mit dabei habe. Dann würde ich den Teil der Finanzierung wie eine zweite Kategorie auch im Operating zeigen, wie so eine Art Secondary oder tertiäre Aktivität. Und im Rahmen von Financing würde ich dann tatsächlich nur die Lupenreihenabsatz oder die Lupenreihenfinanzierung zeigen, die nicht mit dem Operativen verwoben sind. Und ein Unternehmen B, was auch im Anlagengeschäft tätig ist, hat vielleicht ein anderes Modell, hat sich anders aufgestellt, hat vielleicht auch keine, ob jetzt Banklizenz oder nicht, aber hat eben nicht die Möglichkeit, diese Finanzierung im Absatzbereich auch zu betreiben. Dann kann ich die operativen Dinge unmittelbar miteinander vergleichen, die Produktion der Anlage. Aber das eine Unternehmen sagt mir, ich habe auch noch diesen Absatzfinanzierungsbereich dabei, das ist aber Teil meiner operativen Tätigkeit. Und ich werde hier in irgendeiner Art und Weise Quersubventionen haben, ausgewiesen oder nicht ausgewiesen Quersubventionen. Und sei es nur die Möglichkeit, dass es überhaupt eine derartige Finanzierung gibt.
Die Quersubvention selbst würdest du aber nicht erkennen können, richtig?
Die Quersubvention würde ich in dem Modell so nicht erkennen können, weil ich ja nicht sage, der Zinssatz von 0,5% ist der Fair Market Value dafür und das ist der richtige sozusagen, sondern ich würde dann einfach den Zins, den ich in dem Absatzgeschäft vereinbart habe, dort im Absatzgeschäft auch zuordnen. Ja. Weil alles andere, fände ich, kann man sicherlich machen, hat aber eine extrem hohe Subjektivität.
Die hat es schon. Ich überlege jetzt halt, wie das aussieht mit Nettogrößen, die ich aus der G&V dann ermittle. Ja. Also wäre jetzt, wenn ich sage, ich habe ein einen Bau einer Anlage, den zeige ich als Umsatzerlös, also wenn ich ihn absetze. Ich habe eine Absatzfinanzierung dran, die liegt aber unter Markt, wird also subventioniert. Und ich zeige jetzt aber nur die Cost of Sales im Operating und zeige praktisch den quersubventionierten Teil eigentlich nicht. Dann weise ich eigentlich das Operating-Ergebnis fehlerhaft aus, oder?
Es sei denn, ich komme eben zu einem Ergebnis, diese Absatzfinanzierung gehört auch in meinen Operating-Bereich mit hinein, sodass ich zumindest auf der Ebene des Operating Income, wenn ich beides nebeneinander mir anschaue, diesen Aspekt mit abgedeckt haben würde. Mhm. Denn so offen, wie wir jetzt über Quersubventionierung sprechen, so ist es dann ja gar nicht. Und das ist ja auch in Bandbreiten und so klar ist es nicht, ob es wirklich ein Multi-Element im Sinne von Quersubventionierung ist. Zum Teil ist es ja wirklich so, dass andere Formen von Finanzierung, aus welchen Gründen auch immer, so in der Einfachheit gar nicht zur Verfügung stehen und deswegen so ein Wandelgeschäft eingegangen wird. Mhm.
Ich meine, das ist dann ein weiterer Punkt, den wir, glaube ich, auch irgendwo nochmal aufgreifen, nämlich die Querbeziehung zu anderen Standards, also insbesondere IFRS 15. Ja, wenn ich hier Bündelverträge habe, wo im Augenblick der ISB ja relativ klar sagt, wenn da irgendwas, wenn da eine Finanzierungskomponente drin ist, dann wird das bitte abgespalten.
Ja, klar.
Das würden wir jetzt hier gerade ein Stück weit zurückdrehen.
Ne? Ja, schau dir das vielleicht irgendwo noch mehr im consumer-orientierte Beispiel nachher an. Du hast ein neues Auto, einen neuen PKW, den du kaufst. Und die letzten Prozentsätze kriegst du dadurch, dass du entweder eine vergünstigte Versicherung bekommst oder irgendeine vergünstigte Finanzierung. Also der Barpreis würde sich nicht ändern, aber du hast eine Möglichkeit, wenn du in den Leasing hineingehst oder in die Finanzierung hineingehst, einfach nochmal zu günstigen Konditionen etwas abzuschließen. Da wäre man nicht notwendigerweise im IFRS 15, weil du ja auch noch einen Cashpreis als Equivalent dabei hast, dabei zum Multi-Element zu kommen, für diese Kategorie. Aber aus Konsumentensicht ist es natürlich schon etwas, was eine Attraktivität darstellt und dann möglicherweise auch den Ausschlag gibt zwischen zwei, nicht nur zwischen zwei Marken, sondern zwischen zwei Automobilanbietern, weil der eine gibt das mit und der andere gibt es eben nicht mit. Und das finde ich wichtig von der Gesamtaussage.
Mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drüber und ich möchte eure Geduld nicht unnötig länger strapazieren. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht Frau Karnels noch mehr frustrieren, als sie im Zweifelsfall sowieso schon mitnimmt. Aber das Frage 2, eine schwierige Frage in der Beantwortung ist, das war uns, glaube ich, klar. Ich würde mal folgenden Vorschlag machen und gucke sowohl in eure wie in Frau Karnels Augen dabei. Wir beenden an dieser Stelle vielleicht mal die Diskussion heute, weil ich nicht glaube, dass wir sie noch großartig irgendwo weiter treiben können. Und Frau Karnitz und ich überlegen uns mal, wie wir die verschiedenen Blöcke, da kommen ja noch drei weitere hinten dran, also noch drei weitere Seiten, muss ich sagen, mit weiteren Blöcken, wie wir die gegebenenfalls so zusammenstellen können, dass wir vielleicht nicht unser perfektes Modell darstellen können, aber vielleicht etwas so hinstellen können, dass eine Story draus wird. Beginnen also mit den Eckpfeilern auf jeden Fall, dass wir eine Positivdefinition von Operating haben wollen, dass wir das als, sag ich mal, schwachen Ausweis sehen, dass die wichtigste Größe im Grunde genommen als Residuum definiert wird, dass wir vielleicht auch unter Rekur auf die Kapitalflussrechnung davon ausgehen, dass wenn drei Kategorien bestehen und die überschneidungsfrei definiert werden können, es eigentlich kein Residuum geben sollte. Das hätte aber eine unmittelbare Konsequenz für die Definition der Operating-Kategorie, weil die dann offensichtlich nicht nur die Main-Business-Activities beinhalten würde, sondern da muss ja noch dann irgendetwas anderes drin sein. Ansonsten habe ich das Thema Überschneidungsfreiheit nicht sauber gelöst. Und wir überlegen uns mal, wie wir mit dem Thema Konglomerate umgehen, was wir, wie gesagt, im Augenblick nur aus der anderen Sicht drin haben. Wir haben einen Finanzierer, der hat auch artfremdes Geschäft mit drin. Wenn wir jetzt den umgekehrten Fall haben, ich habe einen Produzenten, der hat auch eine Finanzierung mit drin.
Das finde ich enorm wichtig. Und ich glaube, Andreas, müssen wir wirklich, und das kann dir und Ilka ja das Leben an der Stelle auch erleichtern, müssen wir wirklich mit einem ausgefeilten Modell kommen? Oder kann man nicht von den Eckpfosten sagen, wir glauben wirklich, dass es wichtig ist, Operating direkt zu definieren? Uns ist klar, dass es irgendeine Resterampe geben wird. Und das sind Themen, die diskutiert werden müssen. Denn wenn man die Diskussion nicht führt, ist es insgesamt unvollständig und man kommt eigentlich nur von A nach B, aber hat keine Verbesserung dargestellt.
Das ist richtig. Also ich wollte auch nicht so weit gehen und mir anmaßen, dass wir mal locker das in 6 Monaten hinkriegen, was der IASB in ein paar Jahren nicht geschafft hat. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier eine Argumentation aufbauen, mit der wir uns nicht in späteren Fragen dann selbst abschießen. Ja, und der Hinweis, der heute hier schon ein paar Mal gekommen ist, wie scharf sehen wir es eigentlich mit der Kohärenz, ist so einer von diesen. Ja. Und wenn ich sage, ihr müsst aber Operating positiv definieren, ja, und mir ist es auch wichtig, dass das nicht abweicht von der Kapitalflussrechnung, ich muss nachher halt immer gucken, passen diese Teile auch zusammen. Und wenn ich mir jetzt das angucke, was wir gerade ganz zum Schluss definiert haben, also das Thema Absatzfinanzierung, dann kriege ich das vielleicht in der G&V gelöst, aber meine zugegebenermaßen etwas fiese Frage an Stefan, ob er das dann auch durchziehen würde, dann in der Kapitalflussrechnung, zeigt ja schon, dass man sich überlegen muss, wie stark man im Grunde genommen den Gleichklang dann stresst. Und es geht mir eigentlich mehr darum, dafür zu sorgen, dass wenn wir vorne halt ein Fass aufmachen, dass wir dieses offene Fass auch wirklich über den ganzen Commentator durchhalten und nicht irgendwann dann auf einmal luschig werden und sagen, das ist gerade an der Stelle nicht so wichtig, denn dann, sag ich mal, unterminieren wir unsere eigene Argumentation. Und das, da würde ich vielleicht mich tatsächlich dann mit Frau Kahnes nochmal zusammensetzen und mal überlegen, wie wir diese Frage 2 oder die Antwort der Frage 2 so strukturieren können, dass sie im Zweifelsfall auch kohärent zu den anderen Teilen, also bei uns jetzt kohärent zu den anderen Teilen unserem Commentator passt. Einverstanden damit?
Absolut.
Ja?
Ja.
Also ob wir damit nachher zum Erfolg kommen, das mag ich noch nicht sagen, aber wir werden mal zumindest gucken, ob wir das in irgendeiner Form so hinkriegen.
Das haben wir aber anders verstanden.
Ach so. Ist vielleicht ganz gut, dass die Kommentierungsfrist ausgedehnt wurde, aber...
ich bin da ganz optimistisch.
Ja, ja. Wir schauen einfach mal, dass wir da eine sinnvolle Struktur hinbekommen und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mit der Frage 2 einfach mit einer leicht geänderten Variante dann in die nächste Diskussion am 17. Okay?
Super.
Würde ich vorschlagen, dass wir an der Stelle heute den Call beenden, aber es war auf jeden Fall hilfreich, um auch nochmal zu sehen, wie stark ist unsere Positionierung jetzt. Ich glaube auch, dass man das durchaus weiter treiben kann. Aber dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt einfach mal einen Cut.